Tatsächlich ging es bei mir mit den ersten Veränderungen recht schnell. Also schon nach ein, zwei Wochen waren so die ersten stimmlichen Veränderungen da. Ist allerdings jetzt nicht typisch. Bei den OPs für die Transfrauen hat sich einiges verbessert. Also optisch auf jeden Fall so weit, dass teilweise GynäkologInnen das nicht gleich auf dem ersten Blick erkennen würden.
Geliebte auf Zeit mit Luisa und Lenia.
Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Lenia und ich haben einen sehr interessanten Gast heute, den eigentlich auch Lenia hierher geschleift hat. Also musst du ihn auch vorstellen. Wer ist denn unser Gast heute, Lenia?
Genau, wir haben heute Alex hier und wir haben uns kennengelernt in der Sexualtherapie-Ausbildung, genau. Wo du irgendwie, wie sagt man so schön, so ein bisschen der Hahn im Korb warst, weil du irgendwie, ich glaube, einer von zwei Männern unter 20 Frauen oder sowas warst. Genau, und ich erinnere mich vor allem am, ich glaube, so ganz am Schluss, genau in der Abschlusswoche, da durften wir dich so ein bisschen auslöchern zu allen Fragen zum Thema Transsexualität oder Trans, ich weiß auch gar nicht, auf Englisch sagt man ja gar nicht mehr Transsexualität, ne? Sagt man das auf Deutsch noch? Jetzt sind wir schon beim ersten Frage, wie sagt man das eigentlich richtig? Genau, aber also Alex, du, boah, ich merke, ich bin so ein bisschen nervös, das jetzt einfach so zu sagen, aber genau, also du bist ein Transmann und arbeitest auch als, ich glaube, Berater oder so jemand, der so Gutachten erstellt, richtig? Das kannst du uns ja gleich noch erzählen. Genau, und wir freuen uns voll, dass du da bist und wir dich heute so ein bisschen löchern dürfen. Ja,
danke, dass du da bist.
Hallo erstmal.
Ja, sehr, sehr gern. Ich freue mich auch, hier sein zu dürfen, weil ich finde es eine super Gelegenheit, auch Personen mit über das Thema sozusagen nochmal zu informieren oder darauf auch nochmal vielleicht einen anderen Blick zu legen, die auch über dieses Thema mit diesem Podcast vielleicht auch eher zufällig drüber stolpern.
Ja, wir dachten, vielleicht können wir dich direkt am Anfang mal fragen, so was für Fragen du irgendwie nicht so gern bekommst oder was wir dich vielleicht auch gar nicht fragen sollten oder sowas. Das kennen wir ja auch so als Sexarbeitende, dass man so, wenn man sich, sag ich mal, outet oder so, dann kriegt man so immer die gleichen Fragen und manche nerven vielleicht einfach nur, manche sind vielleicht tatsächlich irgendwie auch verletzend oder so. Also genau, gibt's da so Sachen, wo du gleich sagen würdest, die sollten wir nicht fragen und vielleicht auch so, warum? Also was ist an denen so problematisch oder so?
Mhm. Zum einen würde mir die Frage nach dem alten Vornamen einfallen. Einfach auch schon deshalb, weil der ja tatsächlich auch keine Alltagsrelevanz mehr hat. Und damit ja auch immer quasi wieder dieses Leben sozusagen vor der Transition irgendwie wieder zurückgeholt wird, zu sagen, okay, wie war denn eigentlich dein Vorname? Dieses eigentlich impliziert ja dann, dass es der eigentlich richtige wäre. Mhm. Also von daher finde ich jetzt sozusagen diese Frage nach dem alten Vornamen ja eher unpassend und eben auch irrelevant. Und auch bei der Frage nach erfolgten Operationen würde es für mich sehr darauf ankommen, wie gut kenne ich die Person? Also ich habe überhaupt kein Thema, darüber zu sprechen. Aber so als erste Frage in einem Kennenlernen wäre auch diese Frage eher unpassend, weil ja dann auch genauso mit der Frage nach Operation unterstellt wird, okay, also nur wenn du sozusagen möglichst alles gemacht hast, um wieder dem binären Geschlechterbild zu entsprechen, dann wärst du für mich auch ein richtiger Mann und ich als fragende Person nehme quasi das Recht raus, diese Bewertung vorzunehmen und deshalb frage ich danach. Weil ansonsten wäre ja der Punkt, wofür wäre es relevant, wenn ich dieser anderen Person angezogen gegenübertrete, wie ich sozusagen unter meiner Kleidung aussehe.
Mhm. Ist vielleicht so ähnlich, wie wenn ich jetzt irgendwie einen Mann mit Penis treffe und meine erste Frage ist so, sag mal, wie groß ist eigentlich dein Penis? Oder so, ist vielleicht sowas,
genau,
was die vielleicht sogar mich irgendwie interessieren würde. Aber was man halt einfach nicht als erste Frage fragt. So, und also, oder?
So kann, welche also, Farbe hat eigentlich deine Unterhose?
Ja, so in diese Richtung, ja.
Mhm. Und Wie hast du denn deine Identität dann für dich erkannt, also deine Geschlechtsidentität? Wann war das dir klar?
Also tatsächlich, dass ich bewusst darüber nachgedacht hatte, ging so mit ungefähr 17,5 Jahren los, dass ich quasi im Alltag immer wieder Situationen hatte, in denen mir plötzlich Dinge bewusster wurden, die ich schon längere Zeit tat, wie zum Beispiel eher krumm laufen und schauen, dass sozusagen möglichst die Brust wenig zu sehen ist oder zu schauen, okay, von wo kommt der Wind und wie kann man quasi vermeiden, dass da irgendwas sichtbar wird. Und auch schon vielleicht ein ganzes Stück im Vorfeld ich hatte mich mit 15, 16 Jahren dann scheinbar erstmal als lesbisch geoutet. Im Nachgang würde ich das irgendwie schon mit hineinzählen, weil ich gemerkt habe, in einer heterosexuellen Partnerschaft in der Rolle als Frau kann ich mich einfach nicht sehen. Das wäre nicht meins. Und ohne jetzt den eigenen Körper sofort in Frage zu stellen, weil da bin ich irgendwie davon ausgegangen, okay, das ist gesetzt, das ist so, war das im Nachgang betrachtet wahrscheinlich mein Weg, irgendwie da zu mir selbst zu finden, sodass ich auch das jetzt schon mit hineinzählen würde. Aber tatsächlich erst so richtig konkret, dann so mit 17, 17,5, dass ich konkreter schon auf die Frage der eigenen Geschlechtlichkeit dann gekommen war, was auch eher schwierig war, weil wenn man ein bisschen die schwul-lesbische Community kennt, dann sind da ja auch einige Frauen unterwegs, die sich durchaus als Frauen verstehen, aber trotzdem sehr maskulin auftreten. Und damit war für mich für eine gewisse Zeit diese Vergleichbarkeit gegeben, wo ich dachte, okay, es wirkt ja erstmal ähnlich. Mhm. Das scheint irgendwie Sinn zu ergeben. Und dann aber eben zu erkennen, das ist es eben nicht. Das hat nochmal eine Zeit gebraucht.
Mhm. Ja, das muss auch richtig hart irgendwie so sein, wenn ich gerade so drüber nachdenke, wie ich so drauf war in der Pubertät und auch so mit 17, dass man da eh schon irgendwie seine Identitäten nicht wirklich checkt oder so richtig auf der Suche ist, wer man eigentlich überhaupt ist und alles so ein bisschen durcheinander ist. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es dann irgendwie eine ganz schön schwierige und anstrengende Zeit für dich so war.
Ja, wobei ich tatsächlich, glaube ich, eher so in das Verdrängen gegangen bin. Mhm. Das ist mir nochmal sehr stark bei der von Lenia erwähnten Weiterbildung aufgefallen, als wir ein Segment hatten, wo es quasi um persönliche Erfahrungen und den Werdegang in der Pubertät ging und manche auch so diese Bravo-Zeitschriften-Ausschnitte mitbrachten. Mhm. Und ich konnte mich auch noch sehr gut daran erinnern, da war ja tatsächlich quasi eine nackte junge Frau, ein nackter junger Mann abgebildet. Dann wurden Fragen geklärt, die man so in Pubertät hat. Und mir ist durch das Erzählen von anderen in dieser Weiterbildung aufgefallen, wie sehr sie diese Seiten auf sich bezogen haben. Mhm. Und im Unterschied, ich wenn man dachte, okay, ich habe mir das auch durchgelesen, aber irgendwie hatte das alles nichts oder sehr wenig mit mir zu tun. Weil einerseits konnte ich mich quasi nicht mit dem Mädchen, mit der jungen Frau irgendwie identifizieren. Und es war jetzt eben für mich weniger die Frage, wie kann ich jetzt einen Jungen kennenlernen und wie läuft das alles? Das war für mich relativ uninteressant und gleichzeitig aufgrund der körperlichen Unterschiede ich mich eben auch nicht mit dem jungen Mann identifizieren konnte und dessen Fragen, den ihn sozusagen in der Pubertät beschäftigen. Und das ist mir tatsächlich jetzt im Nachgang durch diese Sequenz in der Weiterbildung nochmal aufgefallen, wie unterschiedlich diese Wahrnehmung dieser Beiträge war.
Und hast du dann, also ich frage mich irgendwie dann immer so, wann kommt dann so, wie so der ausschlaggebende Punkt oder so, also hast du zufällig irgendwie eine Transperson kennengelernt und dann hast du erst gemerkt, es gibt ja diese Option oder so? Oder was ist dann passiert, dass du wirklich das so gecheckt hast, sag ich mal, und so, stimmt, okay, krass, das ist jetzt echt oder so, meine Erfahrung. Also
Also es gab, wie gesagt, einige Ereignisse im Alltag, wie dieses Krummgehen oder auch, dass ich mich eben sehr gefreut habe, wenn jemand in Anführungszeichen fälschlicherweise mich als junger Mann angesprochen hat. Und irgendwann kam dieser Zeitpunkt, an dem ich dachte, warum freut dich das so? Warum machst du Dinge so oder so? Ich kann nur davon ausgehen, das weiß ich aber leider nicht mehr, dass ich tatsächlich irgendwie über Fernsehen damals noch verstärkt irgendwo Beiträge gehört hatte, dass ich erstmal den Begriff kannte, weil was ich gemacht hatte, war dann spontan an einem Tag, ich hatte eigentlich irgendwas anderes vor, dass ich hier in die Stadtbücherei gegangen war und mir sozusagen von den wenigen Büchern, die es dazu gab, 2, 3 ausgeliehen habe und dann gesagt habe, okay, ich setze mich jetzt einfach mal damit auseinander. Das heißt, der Begriff irgendwie, also ich muss ja wissen, wo ich suche, muss irgendwie schon da gewesen sein. Da kann ich den Hersprung, Ursprung die Herkunft nicht mehr wirklich nachvollziehen. Aber spätestens mit dem Lesen dieser Bücher war es einfach ein sehr, sehr starkes Selbst, sich wiedererkennen darin. Mhm. Was auch ein bisschen ein Verweis auf mein Alter ist. Also ich habe nicht im Internet danach gesucht.
Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. Stadtbibliothek, wissen Leute überhaupt noch, was das ist?
Ja, das ist natürlich irgendwie spannend, dass du also jetzt auch so ein bisschen den Vergleich, denke ich, sehr viel siehst, so wie es dir damals gegangen ist und wie es heute Leuten geht, weil heute natürlich das Thema viel stärker präsent ist und da irgendwie viel mehr drüber gesprochen wird. Würdest du sagen, dass es heute deutlich leichter ist, irgendwie trans zu sein, als damals, wo du diese Erfahrung gemacht hast oder wo du dann wusstest, dass du trans bist?
Da würde ich quasi auch nochmal so einen kleinen Umweg gehen. Lenia hatte vorhin in meiner Vorstellung auch gesagt, dass ich auch zum Thema arbeite. Also ich habe sowohl wissenschaftlich dazu gearbeitet, da auch ganz viel mit Biografien von anderen Transpersonen zu tun gehabt und jetzt seit ungefähr 20 Jahren auch Beratung auf dem Feld dann gemacht, etwa zeitgleich mit meinem eigenen Transitionsbeginn, also auch gesagt, dass ich gern beruflich dazu arbeiten möchte. Und seit 2019 hatte ich dann auch die Gutachten für die Vornamens- und Personenstandsänderung gemacht, für die es ja bis jetzt November 2 psychologische Gutachten brauchte. Da war ich eine Person davon und jetzt eben auch seit einem Jahr in eigener therapeutischer Praxis tätig, da eben auch nochmal sehr stark mit dem Fokus auf Trans und Partnerschaft. Und in diesem Zusammenhang ungefähr vielleicht so 1000 Biografien gelesen oder erzählt bekommen, auch von anderen Transpersonen. Von daher, ich kann heute gern über meine Erfahrung sprechen, als auch das ein bisschen allgemeiner fassen, je nachdem, was euch dann auch interessiert. Ich würde sagen, es ist vielleicht dahingehend leichter geworden, weil man leichter über Informationen stolpern kann. Also was ich von anderen eben erzählt bekomme in diesem Arbeitskontext, ist doch häufiger, dass man eine andere Transperson im Bekannten- und Freundeskreis hat. War damals bei mir nicht der Fall. Oder auch über Social Media dann Beiträge vorgeschlagen bekommt, nach denen man gefühlt noch gar nicht bewusst gesucht hat. Also der Computeralgorithmus einem da quasi Vorschläge.
Mal wieder cleverer als man selbst.
Ja, der Computeralgorithmus einem da Vorschläge macht und dann auch darüber viele Personen erstmal gemerkt haben, oh, warum erzählt diese Person da jetzt mein Leben? Und das waren alles Dinge, die ich ja so nicht zur Hand hatte. Wie gesagt, ich vermute, dass es irgendein Fernsehbeitrag gewesen sein könnte, der mich erstmal auf diesen Begriff trans gebracht hatte. Gleichzeitig haben sich aber ganz viele andere Bedingungen wenig bis kaum verändert. Also ich höre häufiger, dass Menschen sagen, Mensch, du hast 2003 die ersten Schritte gemacht auf deinem Weg. Was ging denn damals überhaupt schon? Oder da warst du ja Vorreiter. Gleichzeitig gab es damals aber genauso viele Transpersonen wie heute und beispielsweise Operationstechniken haben sich kaum weiterentwickelt in der Zeit oder eben auch das ganze therapeutische oder ja klinische Vorgehen, welche Schritte man zu durchlaufen hat. Da hat sich seit 2003 in diesen über 20 Jahren eigentlich nichts großartig was? Verändert.
Oh, ich dachte, ja. Das ist so ein Unterschied wie Tag und Nacht, weil in der Medizin entwickelt sich doch innerhalb von 20 Jahren so viel. Das kann ich mir jetzt gerade gar nicht vorstellen. Das ist ja krass. Also wir müssen dann auch noch darauf eingehen. Das ist jetzt eine Frage, die ich mir für später merke, warum das so ist. Ich weiß nicht, ob du dazu eine These hast, aber erzähl bitte erstmal weiter. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, also das war auch tatsächlich das, was ich eben dazu sagen wollte, weil das so die augenscheinlichsten Dinge sind. Oder eben auch im Familienkreise oder unter Freundinnen und so. Also die Geschichten, die Biografien haben sich eigentlich über die Zeit kaum verändert. Also dass das Umfeld teilweise positiver reagiert, als die Person sich das im Vorfeld befürchtet hatte. Der Kopf denkt ja eher sich Negativszenarien aus, die dann uns dazu bringen, Dinge eher vor uns herzuschieben im Allgemeinen.
Ist hier war das genauso. Bei dir auch so? Das wollte ich, genau, wenn du das gerade schon so sagst. Also meinst du, das hat sich quasi gar nicht so doll verändert, dass zum Beispiel deine, weiß ich gar nicht, ich hätte jetzt auch gefragt, bist du dann zuerst zu deinen Eltern oder sowas gegangen mit so deinem neuen, guck mal, ich war in der Bibliothek oder so und oder hattest du da quasi total Angst und dann war die aber gar nicht so berechtigt oder so?
Ich glaube, die erste Person, die es dann tatsächlich erfahren hatte, war eine Transfrau gewesen, die ich durch meine Arbeit quasi auch kennengelernt hatte. Da war ich noch nicht so stark sonst arbeitstechnisch in dem Thema drin. Das folgte dann erst später daraus. Aber sie hatte ich einige Fragen können. Und so war dann auch die erste, die mich quasi mit einem männlichen Vornamen ansprach, was mich super gefreut hat. Also was für mich auch nochmal ein Hochgefühl war, was mir zeigte, dass es definitiv richtig ist. War auch jetzt nicht der Name, den ich dann später auch offiziell gewählt habe. Ist aber bei vielen so, dass ich das dann quasi, man muss ja nochmal gucken, was passt zu einem. Aber relativ kurze Zeit später war ich mit meiner Mutter im Urlaub und hatte, ich glaube, eins dieser Bibliotheksbücher mitgenommen und in einen Einband eingeschlagen. Das war aber für mich damals normal, weil ich gesagt habe, okay, es sind ja nur geliehene Dinge, da möchte ich drauf aufpassen.
Sehr
und gleichzeitig
sorgfältig.
Hatte dieser Einband eben eine doppelte Funktion, das Cover zu verbergen. Und gleichzeitig im Nachgang, also ganz viel wird mir dann tatsächlich im Nachgang erst bewusst, war es natürlich auch ein kalkuliertes Risiko, was ich eingegangen war, dieses Buch mitzunehmen. Und hatte das dann tatsächlich auch einfach da liegen lassen, wie jedes andere Buch auch. Also unterbewusst würde ich sagen, wollte ich da dann auch schon, dass sie irgendwie das vielleicht sieht und mich darauf anspricht. Und genauso kam es dann auch, dass ich dann ins Zimmer kam und sie da lesend vorfand und mir dachte, okay, was machst du jetzt? Und das Buch beinhaltete eine Zusammenschau von mehreren kurzen Biografien, wo die Lebensgeschichten kurz dargestellt waren. Und da war nur ein Transmann mit dabei. Der Rest waren biografische Erzählungen von Transfrauen. Und habe sie dann halt gebeten, dieses eine Kapitel zu dem Transmann zu lesen. Und habe mich erstmal wieder verkrümelt und habe gesagt, okay, ich komme in einer halben Stunde wieder. Und diese halbe Stunde zog sich vom Gefühl her sehr, sehr in die Länge für mich. Ich hatte aber dadurch auch den Vorteil, das Gespräch nicht anfangen zu müssen. Also das war immer bei Outings, egal ob das jetzt in Bezug auf das Lesbischsein war. Es gab auch noch spätere Outings, kann ich schon mal anteasern. Immer mein Thema, dass ich große Schwierigkeiten damit hatte, so aus dem Nichts heraus darüber ein Gespräch zu beginnen. Und hier war es jetzt das Buch und danach war ja das Thema quasi schon klar, klar auf dem Tisch. Also die Reaktion von ihr war damals wirklich sehr gut und sie hatte hauptsächlich Sorgen und Bedenken, was jetzt Operationen betrifft. Nicht, dass ich die bereue, sondern dass sozusagen bei den Operationen selbst vielleicht irgendwas schief geht oder dann nicht so ist wie gewünscht. Das waren so ihre Sorgen. Gleichzeitig konnte ich sie da aber ganz gut beruhigen, weil ich gesagt habe, okay, ich weiß gar nicht, und das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, ich weiß gar nicht, wie viele Schritte und ob ich alle Schritte, die operativ machbar wären, auch wirklich gehen möchte. So dass ich gesagt habe, wir schauen einfach mal. Also für mich war am Anfang sehr klar, ich möchte auf jeden Fall die Hormonbehandlung machen und ich möchte auf jeden Fall die Mastektomie, also die Entfernung der weiblichen Brust. So, das waren die beiden Punkte, die mir absolut klar waren. Bei dem Rest habe ich gesagt, ich schaue einfach, was das Leben so mit sich bringt und ob ich die anderen Dinge dann unbedingt noch brauche. Und das ist auch so in meiner Praxis häufiger ein Thema, dass Leute dann längere Zeit überlegen und sich fragen, bin ich denn wirklich in Anführungszeichen trans genug, wenn ich denn nicht alle Schritte haben möchte oder unbedingt brauche. Deswegen war es mir nochmal so wichtig, das zu betonen. Das ist nicht unbedingt erforderlich, sondern am Ende geht es ja darum, dass ich mich selbst mit dem Körper, den ich dann habe, eben wohlfühlen kann. Und alles, was ich dafür brauche, ist gut. Und Dinge, die ich nicht brauche, brauche ich auch nicht.
Das ist eh sowas, was mich irgendwie interessiert. Ob du jetzt, das ist natürlich eine ganz individuelle Erfahrung, ob du quasi eher sagen würdest, du hast gemerkt, ich will eigentlich unbedingt keine Frau sein, oder ob du gemerkt hast, ich will total gern Mann sein, weißt du? Also ob du sagen könntest, das war eher so was Abstoßendes oder eher was Anziehendes sozusagen, was für dich so diese Klarheit gebracht hat von, ich bin ein Mann. Also weißt du, was
genau,
ich meine?
Genau, wobei ich jetzt noch kurz einhaken muss. Du wolltest ist wahrscheinlich nicht, sondern du bist es halt. Also es hat ja nichts mit Wollen zu tun, richtig? Das wollte ich noch kurz einmal einwerfen. Man will ja nicht irgendwie ein Mann sein, sondern man ist halt ein Mann. So.
Genau, oder? Also ich habe jetzt, also tatsächlich ist es eher der Erkenntnisprozess, herauszufinden, was eigentlich die ganze Zeit immer da war und da ist. Ich hätte jetzt mit der Formulierung von denen ja jetzt nicht das große Problem gehabt, weil es ja quasi das Wollen sich an der Stelle für mich eher darauf bezieht, Dinge oder Veränderungen erreichen zu wollen. Also so vielleicht, also von daher hätte ich jetzt mit der Formulierung nicht das Problem gehabt, eben auch nach außen hin, so würde ich es vielleicht formulieren, auch nach außen hin ein Mann werden zu wollen, der man innerlich tatsächlich ja eigentlich die ganze Zeit schon ist. So kommt für mich beides zusammen. Jetzt habe ich aber über diese Formulierung deine Frage vergessen.
Ach so. Die Frage war quasi, ob das für dich eher so, du gemerkt hast, ich sag mal, da ist irgendwie ein Leid und du spürst, du hast zum Beispiel gesagt, mit dem krumm gehen oder sowas, so wie, ich will unbedingt dieses Frau sein oder nach außen ein Frau sein loswerden. Oder ob es quasi eher ein war, ich will unbedingt als Mann gesehen werden. Oder ob es beides vielleicht auch ist. Aber weißt du, ob es sozusagen eher so eine Anziehung zu etwas war oder eher eine Abstoßung von dem anderen sozusagen so. Was was dich hat merken lassen, dass du trans bist, weißt du so? Ja.
Ich würde sagen, eine Mischung aus beidem. Also ich selbst verorte mich, auch wenn ich jetzt, das kann ich schon mal mitsagen, nicht alle Operationen gemacht habe, trotzdem als binär männlich. Also auch da spielt die körperliche Ebene für diese Selbstwahrnehmung nicht wirklich eine Rolle. Und damit mit dieser Binarität ist es ja immer so eine Wechselseitigkeit zu sagen, irgendwie was mir zu weiblich erscheint, mag ich eben nicht und möchte das auch nicht haben. Und gleichzeitig strebe ich natürlich von der Entwicklung her dann auch eher männliche Merkmale wie Bartwuchs oder Stimmbruch oder ähnliche Dinge an. Also von daher ist es irgendwie ein bisschen beides. Das mag beispielsweise bei sich nicht binär verortenden Personen ein Stück weit anders aussehen, die dann eher sagen, okay, ich mag beispielsweise die nach außen hin so zu lesende weibliche Brust nicht und gleichzeitig muss ich aber andere Dinge nicht unbedingt ablehnen an mir, brauche jetzt aber auch nicht Stereotyp alle möglichen männlichen körperlichen Eigenschaften.
Werbung.
Also wenn ich mich recht an meine Kindheitstage erinnere, dann ist heute dieser Tag, wo man eigentlich aufwacht und dann Schokolade im Schuh hat. Weil heute ist Nikolaus und meine Überraschung war aber nicht Schokolade im Schuh. Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht nachgeguckt, vielleicht soll ich das gleich mal machen. Sondern meine Überraschung war in meinem Postfach. Denn es war eine Erinnerung, mich mal wieder bei Cheeks umzuschauen, was ich da eigentlich in der Zwischenzeit alles so verpasst habe. Und ich habe natürlich mal wieder geguckt, was es so für schöne kleine Nikolaus-Überraschungen für euch da geben könnte. Cheeks kennt ihr natürlich schon. Cheeks ist unsere Sexual Wellness-Plattform, die vereint Pornos, Audioporn und Sex Education, also so Tutorials, Workshop-Videos oder auch Live-Workshops zum Thema Sexualität. Und das Ganze ohne, dass es irgendwie so shady oder sowas wirkt oder man irgendwelche komischen Pop-ups aufkommen, sondern es ist einfach so richtig, ja, Sexual Wellness trifft es schon einfach sehr gut. Natürlich ist da alles fair produziert und es wird auf Vielfältigkeit und Lustvolligkeit und Einvernehmlichkeit natürlich geachtet. Und was ich so ein bisschen heute wieder in meiner kleinen Exkursion durch die weihnachtliche Cheeks-Welt entdeckt habe, waren zwei Filme, die ich ganz interessant fand. Und zwar habe ich entdeckt einen Cheeks-Exclusive, Pet Lady heißt das. Das ist so ein Video von einer Frau, die vor allem dieses Pet Play macht, also quasi so, ich weiß gar nicht, ob das Hund oder Katze sein soll. Anyways, auf jeden Fall fand ich das ehrlich gesagt ziemlich hot, weil ich persönlich stehe ja gar nicht so auf so einfach nur so drauf filmen, wie Leute Sex haben oder so, sondern ich mag vor allem eher so atmosphärische Sachen, die irgendwie so eine bestimmte Art von Fantasie irgendwie herstellen oder so. Und das hat das auf jeden Fall total gemacht, weil es geht tatsächlich einfach nur um dieses Pet Play. Also ja, fand ich auf jeden Fall mal wieder was Neues für mich selbst. Und der zweite Film war Input Error 2. Der hat mir natürlich besonders gut gefallen, denn der hat auch so eine Story. Und zwar ist es eine Dystopie, in der irgendein Tech-Unternehmen Sexpuppen herstellt und jetzt alle menschlichen Sexworkers dieser Welt loswerden will, um ihr Monopol auf diese Sexpuppen zu behalten oder so. Also es ist ein sehr schöner dystopischer Film und der auch so ein bisschen Rangelei dabei hat. Und das finde ich ja auch immer ziemlich geil. Genau, also guckt euch die beiden mal an, wenn ihr auch so darauf steht, dass so ein bisschen wie so eine Hintergrundstory dabei ist. Und wenn ihr aber denkt, oh, ich will einfach nur Leute sehen, die Sex haben und meine Weihnachtszeit genießen, lass mich in Ruhe mit deinen Stories im Hintergrund, dann gibt's auch wunderschöne Filme, zum Beispiel Pain au Chocolat. Das ist einfach so ein ganz romantischer Dreier bei schön beleuchtetem Raum, also mit so einem Kerzenschein-Ambiente. Und genau, ihr findet alles auf Cheeks, was ihr sucht. Also schaut doch mal da vorbei. Und ich habe ja gesagt, es ist eine kleine Nikolaus-Überraschung. Insofern habe ich natürlich auch eine Überraschung für euch. Mit dem Code Geliebte auf Zeit bekommt ihr 7 Tage Cheeks kostenlos. Und das Tolle ist, dass diesmal nicht nur du als Neukunde Cheeks 7 Tage kostenlos testen kannst, sondern auch, wenn du schon Bestandskunde bist oder Kundin. Das heißt, das lohnt sich auch für dich, wenn du vielleicht schon mal bei Cheeks warst und dir jetzt denkst, ach ja, die Weihnachtszeit, die versüße ich mir noch mal ein bisschen. Wie gesagt, mit dem Code Geliebte auf Zeit, alles groß und zusammengeschrieben, also GELIEBTAUFZEIT, Geliebte auf Zeit, bekommst du als Neukundin oder Bestandskunde 7 Tage Cheeks kostenlos, wenn du die Jahresmitgliedschaft wählst. Und Cheeks findest du unter getcheeks.com, also GETCHEEX.com. Und normalerweise kostet die monatliche Mitgliedschaft dort 14,90 Euro oder eben die Jahresmitgliedschaft kostet dann 9,90 Euro im Monat. Das heißt, du bekommst eine jährliche Abbuchung von 118,80 Euro. Aber wie gesagt, jetzt erstmal 7 Tage kostenlos. Und natürlich lässt sich dieses Abo auch jederzeit in der Testphase kündigen. Alle Infos, die ich gerade gesagt habe, natürlich auch der Code und nochmal der Link zu Cheeks findest du natürlich unten in den Shownotes.
Werbung Ende.
Also ich brauche jetzt auch kein Bad zum Beispiel oder so.
Zum Beispiel, ja.
Also es ist irgendwie so interessant, weil ich da gerade darüber nachdenke, wie sich das für dich anfühlt. Also ich denke ja auch in diesem Gespräch geht es ja auch halt da um dich als Person. Wir können ja hier gar nicht allgemeine Aussagen tätigen darüber, wie sich Transmenschen im Allgemeinen fühlen, sondern eigentlich es geht hier um dich so, wie du dich fühlst. Und ich frage mich manchmal, weil als Frau wird mir ja oft so vorgeworfen, in Anführungszeichen, dass ich mich ja nur schön mache und schminke und schön anziehe, weil ich irgendwie Männern gefallen will oder weil ich, was ist ich, also das ist ja so diese erste Sache, die einem dazu einfällt. Und dann muss ich ja irgendwie so auch zugeben, dass wenn ich alleine zu Hause bin, dass ich mich da meistens nicht schminke, sondern dass ich in Jogginganzug herumschlappe. Und ich frage mich halt so ein bisschen, ob es da bei der Transition irgendwie, wie groß der Anteil davon ist, dass du wahrgenommen wirst als Mann und auch so angesprochen wirst und einfach auch so behandelt wirst in irgendeiner Form. Und wie groß ist dieser Anteil daran, dass du zu Hause, wenn du nicht gesehen wirst im Jogginganzug, dich selbst im Spiegel auch als Mann wahrnimmst oder so äußerlich eben diesem Erscheinungsbild genügst, dem du innerlich irgendwie entsprichst? Ist das sowas wie, ich gucke so in den Spiegel und plötzlich sehe ich irgendwie anders aus, als ich denke, dass ich bin, sozusagen, wenn man das nicht machen würde? Ist es dann so ein bisschen das Gefühl?
Ja, also das ist tatsächlich auch ein Thema für sich selbst, zu sagen, ich nehme mich selbst männlich wahr und wenn ich dann in den Spiegel schaue, sehe ich da was völlig anderes. Also das macht natürlich so auch diese Inkongruenz zwischen dem inneren Fühlen und dem äußeren Erleben aus. Trotzdem würde ich auch sagen, dass wir alle nicht frei von Gesellschaft sind. Also ich denke, das Phänomen Trans wäre ohne so gesellschaftliche Anforderungen nicht unbedingt weg, weil es ja für einen selbst trotzdem auch ein Gefühl von etwas stimmt oder ist richtig gibt und gleichzeitig überhaupt die Vorstellung über Männlichkeit, Weiblichkeit natürlich trotzdem auch gesellschaftlich irgendwie geprägt werden. Und das nehmen wir ja irgendwie auf und mit. Und auch dann mit, wenn wir alleine sind. Also, dass du zum Beispiel sagst, du schminkst dich nicht, du versuchst eben nicht diesen gesellschaftlichen Anforderungen zu entsprechen, wenn du alleine bist, hängt ja auch wieder damit zusammen, dass du über diese gesellschaftlichen Anforderungen weißt. Also, dass sie irgendwie da sind, also dass du diesen Unterschied überhaupt sozusagen machen kannst. Mhm. Aber in Beratungen nehme ich ganz gern, um dieses Gefühl vielleicht zu vermitteln, so ein kleines Gedankenexperiment. Also gerade jetzt beispielsweise Eltern, die sich dann manchmal doch eher schwerer tun oder auch andere Personen, die dieses Ungleichgewicht von innen und außen so nicht kennen, um die irgendwie mitzunehmen, bringe ich gern das Beispiel, stell dir doch mal vor, ich mache das jetzt mal in deinem Beispiel, stell dir doch mal vor, du wachst morgen früh plötzlich irgendwie als Mann auf, bist als die Person ins Bett gegangen, die du heute bist, mit deinen Interessen, mit deinen Vorstellungen über dich selbst und wachst morgen mit männlichem Erscheinungsbild auf. Spannenderweise kennt deine Umgebung dich auch nicht anders, plus das ist jetzt nicht nur mal ein Tag oder eine Woche so, weil das würden ja viele noch ganz spannend und interessant finden, sondern dieser Zustand wäre eben nur durch die möglichen medizinischen Maßnahmen wieder veränderbar. Du wirst mit einem männlichen Vornamen angesprochen und auch eben alle möglichen gesellschaftlichen Erwartungen, die an einen Mann gerichtet werden, werden eben auch an dich gerichtet. Und du spürst sozusagen bei jeglicher Begegnung, das wäre jetzt eher der soziale Teil, dass die anderen dich aber völlig anders wahrnehmen, als du dieses Selbstgefühl zu dir hast, was schlecht greifbar und leider auch schlecht erklärbar ist, einfach so ein eigenes Wissen über sich. Und immer dann, das wäre jetzt auch der Punkt mit dem Misgendern oder falsche Pronomen, falschen Namen sozusagen verwenden, dann ist das ja immer wieder eine Erinnerung dessen, wie andere dich von außen wahrnehmen. Und das ist das, was sozusagen so als unangenehm dann auch empfunden wird in dieser falschen Ansprache. Also man möchte dann quasi nicht einfach nur so den erhobenen Zeigefinger zeigen und sagen, das war jetzt aber falsch, sondern es fühlt sich ja auch wirklich deshalb unangenehm an, weil dadurch auch nochmal diese Differenz zwischen dem Innen und Außen immer wieder erneut klar wird. Aber auch wenn du jetzt für dich alleine wärst, um deine Frage nochmal aufzugreifen und dich dann quasi zu Hause vor den Spiegel stellst und niemand sonst ist da, würdest du dir vielleicht auch Dinge wieder herwünschen, die du jetzt vielleicht an deinem Körper magst oder wo du sagst, so fühlt es sich für mich richtig an, aber dein Körper sieht dann halt einfach anders aus. So, und ich hoffe, das macht es ein bisschen klarer, dass es quasi auch alleine relevant ist, aber natürlich auch in Gemeinschaft, in gesellschaftlichen Zusammenhängen.
Ich habe auch, ich finde es irgendwie ganz interessant mit diesem, ich fühle einfach, was ich bin oder wer ich bin oder so und musste da auch dran denken an so, genau, wahrscheinlich hast du es ja auch mitbekommen, dass J.K. Rowling, ne, die von Harry Potter, ja irgendwie so, ich glaube vor ein paar Jahren halt übelst transfeindlich geworden ist und die hat zum Beispiel so bezogen auf, also genau, vieles richtet sich ja dann eher auf Transfrauen, glaube ich, was vielleicht auch generell eine Transfeindlichkeit, weiß ich gar nicht, aber sie hat auch zu Transmännern sowas geschrieben in so einem Blog-Eintrag. Ich weiß gar nicht, ob ich es direkt mal vorlese oder quasi eher so die Essenz daraus war so ein bisschen, genau, also sie hat irgendwie geschrieben, das, was ich lese einmal kurz vor und wenn es dann zu lang ist, können wir das irgendwie rausschneiden oder so. Und ich lese das auf Original Englisch vor. Also sie schreibt, genau, dass sie halt irgendwie Artikel von Transmännern gelesen hat und the more of their accounts of gender dysphoria I've read, with their insightful description of anxiety, dissociation, eating disorder, self-harm and self-hatred, the more I've wondered whether if I'd been born 30 years later, I too might have tried to transition. The allure to escape womanhood would have been huge. So, das heißt, ne, sie schreibt irgendwie, dass sie von Transmännern gelesen hat mit irgendwie Gender Dysphoria, also quasi wenn man, wie kann man das sagen, wenn man quasi unbedingt nicht das
im Prinzip sehen will, was man sieht. Das vielleicht. Unwohlsein, das Unwohlgefühl mit dem eigenen Körper.
Ja, und genau, Anxiety, also Gott, wie sagt man das auf Deutsch?
Angst.
Ja, genau, Angst, aber ich sage, eigentlich gibt es, glaube ich, ein anderes Wort für, aber egal. Genau, Essstörungen, Selbstverletzung und sowas alles, dass sie das liest und sich dann irgendwie fragt, ja, wenn ich 30 Jahre später geboren wäre,
wäre
ich vielleicht auch transitioned, weil ich auch all diese Probleme mit Frau sein hatte, so, ne, weil es irgendwie hart ist, in der Welt eine Frau zu sein. Und dann hätte ich vielleicht auch, ne, so, sie schreibt Escaping Womanhood, also dann wäre ich dem vielleicht auch gerne entkommen. Und das fand ich irgendwie interessant, weil ich so dachte, naja, okay, vielleicht ist sie auch nur so transfeindlich, weil sie eigentlich eine Transperson, eine verkappte Transperson ist oder so. Ist ja wie manchmal so, dass man dann gegen sich selbst so feindlich gerichtet ist, weil bei mir ist es so klar, spüre ich all diese, ich sag mal, all diese Schwierigkeiten oder Probleme, die Frau sein mit sich bringt, irgendwie keine Ahnung, nicht ernst genommen zu werden und sowas alles oder so. Aber es gab in mir nie auch, also nur annähernd die Idee von, oh, das wäre irgendwie leichter, wenn ich jetzt einfach ein Mann wäre, weil genau das, was du gerade beschrieben hast, wenn ich mir vorstelle, ich würde irgendwie vorm Spiegel stehen und würde was sehen, was ich als Mann erkennen würde. Also es ist so ganz so, oh, nee, so auf gar keinen Fall. Also ja, genau, also weiß ich nicht, wie ist so deine Sicht daraus, woran merkst du oder woran hast du vielleicht den Unterschied gemerkt von es ist halt hart, in dieser Welt eine Frau zu sein und dem würde ich gerne entkommen oder ich fühle mich halt einfach als Mann. Also so, ja, kannst du da sagen, dass es irgendwie so ein, wie so ein Unterschied, also woran man das merken kann oder so?
Also tatsächlich, ich weiß natürlich um die gesellschaftlichen Probleme und Ungleichheiten, die existieren, aber ich für meinen Teil kann einfach nur sagen, also ich, wenn ich mich sozusagen körperlich und so wie ich war, damit wohlgefühlt hätte, dann hätte ich das auch so alles angenommen und hätte eher auf einer politischen Ebene beispielsweise für Frauenrechte oder Ähnliches gekämpft. Das wäre für mich jetzt persönlich kein Grund gewesen zu sagen, ich wechsle jetzt in Anführungszeichen die Seiten, weil das einfacher zu sein scheint. Also der Gedanke ist ja, so wie du es jetzt gerade schon beschrieben hast, eher, ja, ich weiß nicht, wer wirklich auf diese Idee kommt, so viel zu investieren, nur um scheinbar es an Punkten irgendwie leichter zu haben. Und gleichzeitig unterstellt ja diese Sichtweise, dass es jetzt jeder Mann super leicht hätte. Also nicht jeder Mann ist Führungskraft und ist super reich und super privilegiert in den verschiedensten Kategorien. Das wäre ja die Unterstellung dahinter, dass automatisch, sobald ich männlich bin, ist das Leben einfach schon vorgeprägt und gemacht und ich muss mich überhaupt nicht mehr anstrengen. Und das entspricht ja überhaupt nicht der Realität. Gleichzeitig ist es mir auch nochmal wichtig, du hattest ja vorgelesen, welche Punkte sie da angeführt hat. Und da kann ich jetzt auch aus den therapeutischen Arbeiten heraus sagen, ja, es kommt häufiger vor, dass soziale Ängste oder auch Essstörungen oder teilweise auch mal Dissoziationen eine Rolle spielen. Aber J.K. Rowling verkehrt die Ursachen quasi irgendwie ins Gegenteil. Es ist ja eben nicht der Punkt, dass ich jetzt sage, ich habe beispielsweise Essstörungen. Daran kann man es vielleicht am klarsten aufzeigen, weil ich zum Beispiel einem Weiblichkeitsbild entsprechen möchte und deshalb möglichst dünn sein möchte und das schaffe ich alles nicht und deswegen gebe ich jetzt auf und sage, okay, dann lebe ich als Mann, weil dann weniger Schönheitsideale existieren. Das verändert sich ja auch gerade immens. Mhm. Gehe dann diesen Weg. Sondern zum Beispiel die Essstörung ist dann gegeben, wenn ich eben zum Beispiel sage, ich mag die weiblichen Kurven nicht. Ich möchte quasi möglichst wenig Rundungen haben. Ungünstigerweise funktioniert es ja auch mit Essstörungen, dass wenn man das sehr weit treibt, beispielsweise auch Menstruation ausbleibt. Also es ist eher ein Weg, um quasi gegen diese körperliche Dysphorie zu arbeiten. Und nicht, um sozusagen mit der Essstörung in ein Weiblichkeitsbild passen zu wollen. Oder eben auch soziale Ängste sich nicht in die Richtung zeigen, zu sagen, oh, ich komme einfach nicht gut klar nach außen, dass das Rollenbild als Frau, was ich gern vertreten möchte, nicht vertreten kann, sondern die anderen sehen mich so und ich möchte das eigentlich gar nicht bedienen und frage mich die ganze Zeit, wenn ich jetzt eben mehr ich selbst bin und maskuliner auftrete, werde ich dann eventuell angefeindet oder wie denken andere über mich? Das löst eher dann die sozialen Ängste aus, als dass es irgendwas mit einem gescheiterten Frauenbild, was ich eigentlich gerne erreichen möchte, zu tun hätte. Und das ist quasi der Fehlschluss, den sie an dieser Stelle macht.
Mhm. Ja. Ich habe noch eine Frage, die ist so ein bisschen, eigentlich geht es so ein bisschen off-topic, aber weil Luisa das gerade angesprochen hat, diesem, genau, also das habe ich auch schon öfter, dass man ja nicht sagt, zum Beispiel, ich bin dann irgendwie, ich war früher eine Frau und jetzt bin ich ein Mann oder sowas. Ne? Das ist ja sowas, was auch oft so in Filmen dann irgendwie so gesagt wird, früher war sie eine Frau und jetzt ist er ein Mann oder
ja,
so.
Ja, das sollte man eigentlich nicht so sagen.
Und gleichzeitig frage ich mich, ob das auch manchmal so ein bisschen in so eine, also ich weiß nicht, auf genau im englischsprachigen Raum nennt man das, glaube ich, so Transmedicalism oder sowas, was auch irgendwie wie so ein bisschen eigentlich veraltet ist, dass man irgendwie so sagt, ja, es gibt irgendwie ein weibliches oder ein männliches Gehirn gefangen im weiblichen Körper oder sowas. Und ob so dieses, wenn man so doll darauf achtet zu sagen, nee, ich bin nicht zum Mann geworden, sondern ich war schon immer ein Mann oder sowas, ob man dann nicht Leute ausschließt. Also oder ist es nicht möglich, dass ich halt tatsächlich mal zum Beispiel gesagt habe, ich bin wie als Mädchen aufgewachsen und ich habe mich auch damals gefühlt wie ein Mädchen oder später wie eine Frau. Und dann merke ich, irgendwas hat sich zum Beispiel bei mir geändert. Also ich bin tatsächlich quasi von einer Frau zu einem Mann geworden oder so. Und wenn man quasi so doll darauf achtet, sozusagen, nee, ich war schon immer ein Mann, also, oder nee, nicht ich, sondern jeder Transmann war schon immer ein Mann, ob man dann nicht sozusagen diese Leute irgendwie auch ausschließt oder ob man sagt, nee, das gibt's einfach tatsächlich nicht oder so. Also weißt du, was ich meine? Ob das nicht so, wenn man darauf so doll beharrt, dass das für jede Person so ist, dass man genau halt die Leute ausschließt, die halt tatsächlich gesagt haben, nee, ich habe irgendwie meine Gender-Identität geändert auch in meinem Leben.
Mhm. Muss ich kurz drüber nachdenken, aber also von dem, was ich jetzt aus den biografischen Arbeiten heraus auch immer wieder mitbekommen habe, weil du fragst ja auch so ein bisschen nach einer Allgemeinheit, deswegen versuche ich an der Stelle mal von mir wegzugehen.
Ob du Biografien hast, dachte ich so, wo das quasi so war, wo jemand, ich sage immer, vielleicht mit 30, 40 oder sowas dann gemerkt hat, so jetzt ändert sich was bei mir und sollte die Person nicht genauso das dürfen, dann zu wie ist das Verb dazu auf
zu
Deutsch?
Transitioning.
Zu transitionieren. Oh Gott, wie kompliziert. Ja, genau. Also sollte dieser Person nicht genauso erlaubt sein, zu transitionieren oder muss ich immer so quasi beweisen können, dass ich eigentlich schon immer so war? Weißt du? Ob es das nicht, also ja, das ist so meine Frage, ob du da vielleicht genau Biografien kennst oder so.
Also wie gesagt, ich habe mit sehr, sehr vielen Personen diesbezüglich zu tun gehabt. Also so um die 1000 Biografien entweder schriftlich oder im Gespräch erfahren dürfen. Einerseits ist natürlich unser Gesundheitssystem darauf ausgelegt gewesen bislang und auch über die Vornamenspersonenstandsänderung, die bislang ja sehr kompliziert über Gerichte lief und Gutachten lief, dass da natürlich auch ein Narrativ wichtig war zu sagen, okay, wie weit reicht es denn zurück und das irgendwie erzählen zu können, das mag das mit beeinflussen oder beeinflusst haben. Gleichzeitig muss ich aber sagen, dass fast annähernd wirklich alle Leute, mit denen ich da zu tun hatte, sagten also auch selbst, wenn sie erst im höheren Alter mit 40, 50, über 50 die Transition begonnen haben, dass ihnen eigentlich schon in der Rückschau klar geworden ist, dass längere Zeit da eigentlich Themen waren und der Großteil eher darin bestand, das irgendwie für sich selbst auch wegzuschieben und irgendwie zu verdrängen, zu sagen, es ist doch viel einfacher, weiter entsprechend des scheinbaren Geburtsgeschlechts zu leben und sich da in die Gesellschaft einzupassen und dass dadurch sich eher die Transition so weit nach hinten verzögert hat. Mhm. Also auch, weil vorhin die Frage war, hat sich heute so viel verbessert? Studien zeigen, dass die Zeit zwischen dem inneren Coming Out, also dem Zeitpunkt, wo ich mir das selbst eben eingestehen kann, und da gibt es ja auch noch eine graue Zeit davor, bis ich mir das eingestehen konnte, aber selbst ab diesem Zeitpunkt, wo ich es mir selbst eingestehen kann, bis zu dem öffentlichen Outing im Durchschnitt auch heute noch 7 Jahre vergehen. Ja. Das zeigt, dass Leute das eben nicht leichtfertig offenbaren und sagen, ach, ich bin gestern auf die Idee gekommen, heute mache ich die ersten Schritte, das ist ja auch so eine Unterstellung, sondern das zeigt ja, dass auch heute noch immens Diskriminierung befürchtet wird und die Frage ist, wie bringe ich meinem Umfeld das überhaupt bei? Und da reden wir nur von der Zeit, wo es der Person auch innerlich schon bewusst ist, diese 7 Jahre. Und davor ist es in Tendenz tatsächlich so, dass es den Transjungs, späteren Transmännern, ja auch leichter gemacht wird in unserer Gesellschaft, sich als Mädchen maskulin verhalten zu können und zu dürfen. Also die meisten haben in der Kindheit weniger ein Thema damit, weil sie einfach gelassen werden mit ihren Interessen und ihrem Verhalten oder ihren Kleidungswünschen. Ist es natürlich auch viel leichter zu sagen, zum Spielen kann ich doch mal die Kleidung des großen Bruders nochmal abtragen. Das würde jetzt bei einem scheinbaren Jungen mit der Kleidung der großen Schwester eher nicht funktionieren. Mhm. Und auch von dem Fühlen und sich geben ist es bei den meisten, auch wenn das Outing zu einem völlig anderen Zeitpunkt stattfindet, eher so eine langzeitliche Geschichte. Also ich würde tatsächlich eher sagen, wenn es eine Person ist, die von sich sagt, also ich war so zu 100% mir sicher, und überzeugt, zum Beispiel weiblich oder Frau gewesen zu sein und dann hat sich irgendwann für mich was verändert, finde ich, sollte im Sinne der Selbstbestimmtheit natürlich auch dieser Person es möglich gemacht werden, ihre Wünsche zu verwirklichen. Absolut. Gleichzeitig ist es aber ja nicht der absolute Standard. Aber ich will natürlich auch nicht ausschließen, dass das sein kann. Mhm.
Ich glaube, was auch so wichtig ist, dass da bei dem, was Lenia gesagt hat, schwingt ja so mit, dass es einen Anspruch gäbe, man würde schon die ganze Zeit wissen, dass man männlich ist. Aber man sagt ja eigentlich nur, ich habe bei der Geburt das Geschlecht weiblich zugewiesen bekommen und meine Geschlechtsidentität ist aber männlich, was ich aber jetzt erst so feststelle. So redet man ja. Man sagt ja nicht irgendwie in der Regel, ich war schon immer ein Mann oder so, so spricht man ja dann auch darüber nicht, denke ich, oder? Wie denkst du an deine Vergangenheit als Kind sozusagen? Wie identifizierst du dich da also in dem Sinne oder wie?
Das kommt vielleicht wieder ein bisschen auf das zurück, was ich auch mit den Bravo-Artikeln vorhin meinte. Also sowohl wirklich Kindheit vor der Pubertät würde ich sagen, dass ich mich als relativ geschlechtslos wahrgenommen habe. Also ich war einfach Kind. So. Und dadurch, dass ich auch die Dinge machen konnte, Fußball spielen durfte mit anderen Jungs und dies, das, jenes, habe ich darüber einfach überhaupt nicht nachgedacht. Also natürlich habe ich da jetzt nicht jeden Tag vor dem Spiegel gestanden und habe gesagt, so, ich bin eigentlich ein Junge. Im Nachgang ist es halt aber trotzdem so die Frage, hätte sich jetzt so unbedingt vielleicht ein Mädchen verhalten? Aber und auch im Pubertätssinne habe ich das eher sozusagen für mich weggeschoben und habe mich da eben auch nicht wirklich als weiblich, aber eben auch nicht in die männliche Richtung definiert und habe gesagt, okay, das ist tatsächlich einfach etwas, das für die anderen so ist und das für mich eher weggeschoben. Also von daher kann ich zwar jetzt für mich sagen, in dieser Binarität denkend, ich war nicht wirklich Frau. Und wenn ich jetzt dann später für mich die Erkenntnis gefunden habe, männlich zu sein, wäre daraus dann der Schluss, schon immer irgendwie mental männlich gewesen zu sein. Aber es ist jetzt nicht so, dass man das quasi von klein auf, teilweise gibt's das, teilweise können Kinder sich so gut schon äußern. Und dann ist es auch schön, wenn die Eltern quasi drauf eingehen können. Aber die meisten können es quasi nicht so früh so klar für sich fassen und formulieren. Vielleicht auch ein Punkt noch zu den Eltern, die ich jetzt gerade erwähnt hatte. Da muss ich auch gar nicht so ein Druck gemacht werden, also gerade wenn die Kinder noch wirklich jung sind, zu sagen, ich muss jetzt schon festlegen, ob das so stimmt und ob das richtig ist und ob das Kind sich nicht nochmal irgendwie anders entscheiden wird. In den meisten Fällen geht es ja überhaupt in so einem jungen Alter überhaupt nicht um medizinische Eingriffe und Dinge, sondern es geht ja eigentlich nur darum, dass das Kind sich wahrgenommen fühlt und ernst genommen fühlt. Und alle anderen Dinge sind ja Zukunftsmusik. Und dann ist noch genügend Zeit zu schauen, bleibt das denn tatsächlich beständig so bestehen? So und genau.
Du hast ja auch gesagt, dass sich jetzt gar nicht mehr so viel, dass sich eigentlich gar nicht so viel geändert hat seit 2003. Aber ich kann mir doch schon vorstellen, dass irgendwie auch der Umgang mit Kindern zum Beispiel irgendwie sich doch verbessert hat. Also irgendwie habe ich von einer Freundin gehört, dass da jetzt in der Schule zum Beispiel ein Kind sich als transmännlich identifiziert oder anders. Ich weiß gar nicht mehr, wie rum es war, aber es ging darum, dass sozusagen ein anderer Name dann für das Kind gewählt wurde oder das Kind hat sich einen eigenen Namen gewählt und eigene Pronomen und damit sollte es eben angesprochen werden. Und das hat sie mir irgendwie erzählt. Deswegen denke ich mir so, es ist doch heute schon ein bisschen inklusiver, was das betrifft? Oder würdest du sagen, dass es gar nicht so leicht ist, wie man jetzt denkt?
Das mag vielleicht einmal eine regionale Sache sein. Befinde ich mich in einer Großstadt oder vielleicht
Brandenburg
eher
Brandenburg auf dem Dorf.
Oder eher ländlich geprägt. Ja. Aber auch die Erfahrungen innerhalb der Großstadt sind von Schule zu Schule sehr verschieden. Also ich habe Klientinnen, wo das genauso lief oder läuft, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, dass die Schule total entgegenkommend war und gesagt hat, okay, intern können wir schon alles Mögliche machen. Nur wenn es dann um Zeugnisse geht, müssen wir dann sozusagen die öffentlich-rechtlichen Formalien einhalten. Genauso habe ich aber, und das ist, würde ich sagen, vielleicht eher so 2/3 an Personen, die mir berichten, dass die Schule sich da kein Stück bewegt hat. Also, dass sie beispielsweise auf verschiedene Arbeiten in der Schule auch keinen anderen Namen draufschreiben durften, obwohl das begründet mit einer Verwechslungsmöglichkeit mit anderen SchülerInnen.
Was?
Obwohl es quasi auch keine andere Person an der Schule gegeben hätte, mit dann dem männlichen Vornamen in Kombination mit dem Nachnamen. Oder eben auch Sportunterricht und andere Dinge. Also da gesagt wird, bis eine offizielle Änderung erfolgt, es geht hier gar nichts. So.
Ja,
also das
ist schon irgendwie
hart. Gibt es auch sehr, sehr häufig.
Vielleicht können wir dann in deiner Biografie wieder einsetzen. Da sind wir vorhin so ein bisschen stehen geblieben. Also dann gab es ja dieses Outing quasi über das Buch mit deiner Mama. Und dann wann hast du dann angefangen? Du meintest ja, dass du Hormone nehmen wolltest und dann auch genommen hast, ne? Und genau, also das, wie ging oder wie geht dann quasi so ein, vielleicht kann man auch sagen, so ein typischer Weg, wenn es sowas gibt oder deiner zumindest dann so weiter? Also wie passiert dann diese Transition?
Also zuallererst war es dann erforderlich, ein Gutachten, also ein medizinisches Gutachten, eine Indikation von einem Psychotherapeuten zu bekommen. Dafür gibt es jetzt erstmal keine Pflichtsitzungen oder Anzahlen von Terminen, die man absolviert haben sollte, sondern das kann halt tatsächlich die Therapeutin, der Therapeut da relativ selbst gestalten. Ich hatte damals das Glück, einen sehr progressiven und sehr unterstützenden Therapeuten zu haben, sodass das recht zügig ging bei mir. Und konnte dann tatsächlich auch direkt mit 18 Jahren, das war Zufall, dass sich das so beschnitten hat. Also es würde durchaus auch schon eher gehen. Also ab 16 Jahren ist die Regelung in Deutschland, kann quasi mit der geschlechtsangleichenden Hormonbehandlung begonnen werden. Vorab wird eher mit Hormon- oder Pubertätsblockern gearbeitet. Bei mir ging es dann also mit 18 Jahren direkt los. Das liegt jetzt schon über 20 Jahre zurück, um indirekt mein Alter zu verraten. Und ja, also tatsächlich ging es bei mir mit den ersten Veränderungen recht schnell. Also schon nach ein, zwei Wochen waren so die ersten stimmlichen Veränderungen da. Ach, das ist allerdings jetzt nicht typisch, weil ich in dem Zuge tatsächlich eine leichte Kehlkopfentzündung bekommen hatte. Und ich vermute, dass, weil ich davor nie eine hatte und danach nie mehr, dass das schon mit diesen körperlichen Veränderungen zusammenhing. Und dadurch, sobald diese Kehlkopfentzündung da war, meine Stimme quasi schon erkältet und damit irgendwie tiefer klang. Und
ist das jetzt so ein inoffizieller Trans-Trick? Ärzte hassen diesen Trick, so dieses, zieht euch einfach eine Kehlkopfentzündung zu, dann braucht ihr auch gar keine Hormonbehandlung.
Brauchen schon.
Vielleicht nicht
also,
so gut, ja.
Genau. Aber das war für mich der Grund, warum sozusagen einfach schneller Veränderungen da waren und bis die dann ausgeheilt war, im Prinzip generell meine Stimme schon so weit war, nicht nochmal zurückzugehen, sondern ab diesem Punkt dann sozusagen weiter.
Darf ich eine Sache fragen zu dem Thema mit der Stimme? Ist das denn so, dass du jetzt das wieder rückgängig machen könntest? Also könntest du theoretisch deine Stimme wieder in eine, oder wie funktioniert das eigentlich mit diesem Stimmen, also mit dieser Stimme sozusagen?
Ja, also tatsächlich ist es bei Transmännern nicht exakt gleich wie der Stimmbruch bei Cis-Männern. Also der Kehlkopf entwickelt sich nicht genauso, sondern es sind mehr sozusagen die Stimmbänder, die sich verdicken und dadurch die Stimme sozusagen tiefer wird. Was gleichzeitig bedeutet, dass einfach so die Stimme jetzt nicht wieder höher werden würde. Also selbst wenn ich jetzt die Hormonbehandlung, die ja lebenslang erfolgt, irgendwann aussetzen würde, würde damit sozusagen dieser Stimmbruch nicht wieder rückgängig gehen. Also man kann tatsächlich sehr diametral die Veränderung und Entwicklung von Transmännern und Transfrauen sozusagen gegenüberstellen. Das heißt also beispielsweise was eben bei Transmännern nicht wieder rückgängig geht, geht auch bei den Transfrauen sozusagen rein durch die Hormonbehandlung mit Östrogen nicht einfach in die weibliche Richtung. Also beispielsweise ein Stimmbruch, der einmal da war, geht nicht wieder zurück. Also sowohl bei den Transmännern als auch bei den Transfrauen, die sozusagen ihre Pubertät schon durchlebt haben. Dann eben beispielsweise auch ja Dinge wie Bartwuchs. Das wäre auch was jetzt nicht von alleine wieder verschwindet, sondern dann müsste halt zum Beispiel eine Epilation erfolgen.
Also so, das heißt, wenn du jetzt diese Hormonbehandlung abbrechen würdest, dann würde dein Bartwuchs auch nicht weggehen. Sozusagen, oder nur weniger werden oder so?
Genau. Ja, also sowohl quasi Stimme als auch Gesichtsbehaarung, generell Körperbehaarung, die einmal da ist, egal ob jetzt durch die Hormonbehandlung erzeugt oder jetzt bei den Transfrauen durch die erste Pubertät erzeugt, verschwinden halt nicht von alleine.
Dann möchte ich kurz einmal sagen, also es gibt ja so Argumente sozusagen von Leuten, die jetzt nicht besonders transfreundlich sind, die halt irgendwie immer sagen, ja, das sind ja, mit unseren Kindern werden hier Sachen angestellt, die sozusagen irreversibel sind und so weiter. Und da denke ich mir so, ein Punkt ist ja schon so, dass wenn man diese Hormone dann nimmt, dass man schon irreversible Sachen mit sich irgendwie macht. Also vor allem dann, wenn man transmännlich ist, sozusagen. Ne? Das heißt, das heißt, also ich meine, in dem anderen Fall, wenn man transweiblich ist, ist es halt dumm, in die Pubertät gelassen zu werden oder gerutscht zu werden oder so, obwohl man es vorher vielleicht sagt, dass man transweiblich ist, weil man das dann ja auch nicht mehr rückgängig machen kann, die Pubertät. Also die Argumentation funktioniert quasi in beide Richtungen. Verstehst du, was ich meine? Dass ich verstehe Leute, die sozusagen eine Angst haben, dass unreife 16-Jährige, 17-Jährige eine Entscheidung treffen. Also ich verstehe sozusagen diese Angst, aber trotzdem bin ich natürlich nicht, also ich will trotzdem, dass halt Transmenschen alle Rechte haben, die sie halt brauchen. Und ich denke, du bist da halt Experte genug zu sagen, so warum die Angst zwar da ist, aber es trotzdem gut ist, wenn man das liberalisiert, richtig? Also das ist die Frage.
Um deinen Gedankengang quasi nochmal etwas auseinanderzunehmen, wäre ja der Hintergedanke, dass wenn ich sozusagen nichts mache, passiert auch nichts. Und der ist ja leider falsch dahingehend, dass wenn ich ja sage, ich warte jetzt einfach ab, weil mir die Person mit 16 potenziell noch als zu unreif erscheint oder jünger, dann lasse ich aber trotzdem zu sagen, die körperliche Veränderung, die mit Pubertät einhergeht, die ja auch nicht rückgängig zu machen ist, das ist ja exakt quasi das Gleiche, die lasse ich aber zu. Dafür hat die Person, weil es quasi scheinbar biologisch vorgesehen ist, reif genug zu sein. Ja. Dann diese Entwicklung, von der sie vielleicht eben schon vorher sagen kann oder aussagt, das ist falsch. Das fühlt sich nicht richtig an und das möchte ich auch nicht. Und das kann ich jetzt so sagen. Dann lässt man ja sozusagen zu, dass gegen diese Aussage ja auch eine Veränderung eintritt, die irreversibel ist. Also eine Brust, die zum Beispiel bei einem Transmann gewachsen ist, die ist dann erstmal, bis ich Operationen mache, irreversibel gewachsen. Ich hätte vermeiden können, dass die überhaupt da ist, dass diese Person diese Operation benötigt. Oder jetzt bei einer Transfrau, bei einem Transmädchen zu sagen, es entsteht ein Bartwuchs, es entsteht ein Stimmbruch. Wäre der Stimmbruch nicht da gewesen, hätte die Person eine noch bessere Chance gehabt, quasi später als weiblich quasi durch ihr Leben zu gehen, ohne vielleicht irgendwelche Stimmoperationen oder ohne quasi logopädisches Training und mit einem bewussten Arbeiten mit der Stimme, diese tiefe Stimme, die ja auch ohne Operation nicht weggeht, wieder anders zu modulieren. Also wir haben ja auch an dieser Stelle irreversible Folgen. Und nicht nur dann, wenn wir eben die Hormonbehandlung, also im Sinne der Geschlechtsangleichung machen. Mhm. Und von daher wäre ich an dem Punkt, wenn von außen, sei es jetzt, also ich würde da eher an Fachkräfte verweisen statt an Eltern, gesagt wird, okay, die Person sagt das jetzt aus, aber insgesamt erscheint sie noch sehr unreif in ihrer mentalen Entwicklung. Zu sagen, wir arbeiten lieber mit den Pubertätsblockern, um quasi der Person einfach noch Zeit einzuräumen, was aber gleichzeitig eben auch nicht in die falsche Richtung zu laufen.
Was sind Pubertätsblocker? Also heißt das, man nimmt diese Pubertätsblocker und wenn man sie dann nicht mehr nimmt, dann bricht die Pubertät aus? Oder wie das?
Dann kommen die Pickel.
Ja, also man kann, und das ist halt tatsächlich von der fachlichen Sicht so, sollten halt diese Pubertätsblocker eingesetzt werden, bevor Pubertät beginnt. Das sagt ja schon der Name aus. Mhm. In Deutschland werden die halt bis 16 gegeben, also auch bei Personen, wo eigentlich quasi die Pubertät schon losgegangen ist, um zu sagen, es geht erstmal nicht weiter. Hier in Deutschland hängen wir uns sehr stark an Altersgrenzen fest, obwohl die Fachliteratur eigentlich sagt, okay, wenn das Kind, die jugendliche Person das so klar sagen kann, dürfte, könnte die geschlechtsangleichende Hormonbehandlung eigentlich dann erfolgen, wenn körperlich, das lässt sich ja untersuchen, wie weit ist die Knochenstruktur entwickelt und so, wenn eigentlich bei der Person die Pubertät losgehen würde, dass dann im Prinzip eigentlich auch schon die geschlechtsangleichen Hormonbehandlung begonnen werden könnte, damit die Person eben auch annähernd zeitgleich mit Altersgenossen in die Pubertät kommen kann, weil dann vermeide ich auch wieder Diskriminierung, schon allein dessen, weil vielleicht jemand hinterherhinkt. Also Kinder, Jugendliche können da ja durchaus auch sehr, sehr fies sein, ja. Was den sehr zeitigen oder sehr späten Pubertätsbeginn bei anderen betrifft. In Deutschland, wie gesagt, wird es kategorisch nicht so gemacht, sondern tatsächlich bis 16 Jahre rein mit diesen Blockern gearbeitet. Und da sind wir ja schon grundsätzlich in einem Alter, wo mit 16 bei vielen schon sehr, sehr viel passiert ist im Rahmen sozusagen ihrer ersten Pubertät und bei vielen ja auch schon eine Geschlechtsreife da ist und so weiter. Das heißt, wir haben einen körperlichen Zustand, wo die Person potenziell schon Vater oder Mutter werden könnte. Und gleichzeitig haben wir aber so ein gesellschaftliches Bild von, die Person ist ja jetzt noch nicht 18 und dann kann sie das ja gar nicht selbst wissen und entscheiden. Also es wird ja sehr lange und Kindheit wird ja sehr lang gezogen mittlerweile. Wo ich da eher so meine Schwierigkeiten damit habe, zu sagen, also das kannst du nicht entscheiden, was du nicht möchtest. Und gleichzeitig haben wir ja trotzdem diese körperlichen Entwicklungen, die ja sozusagen auch automatisch eine gewisse Reife von der Person mit einfordern und abfordern. Und die eben auch auszuhalten. Also es ist eben nicht der Gedanke, wenn ich nichts mache, wenn ich keine Hormone gebe, passiert nichts. Das ist ja auch auf der psychologischen Ebene nicht so. Also wenn ich eben zulasse, dass die Person sozusagen die in Anführungszeichen falsche Pubertät durchlaufen muss, setze ich sie ja auch immensen mentalen Druck aus und sage, okay, dafür bist du dann aber reif genug, das aushalten zu können.
Ja, das ist heftig. Und
also was hat sich denn bei dir durch die Hormonbehandlung, also gab es da auch so, oder genau, ich frage jetzt so offen, obwohl ich die Antwort schon so ein bisschen weiß, auf dich hinaus will, weil du davon schon erzählt hast. Das fand ich ganz interessant, dass du meintest, dass sich halt auch emotional bei dir irgendwie was geändert hat. Also ich glaube, du hast was tatsächlich erzählt davon, dass die Tränenschwelle hat sich quasi so ein bisschen erhöht, wann du warst immer noch irgendwie genauso traurig, aber die Tränen kamen quasi irgendwie später oder sowas. Und auch so, wenn das dir nicht zu privat ist, wir sind ja immer noch ein Sex-Podcast, so ob sich in deiner Sexualität oder Libido oder sowas auch was geändert hat. Also so, was waren so emotionale Änderungen vielleicht auch, die dann mit diesen Hormonen kamen?
Ja, also was ich tatsächlich dir privat schon mal erzählt hatte, ist tatsächlich das sehr spannende Phänomen, dass wir immer davon ausgehen, dass Männer weniger oder seltener weinen, weil noch dieses gesellschaftliche Konzept von Männer sollten nicht weinen. Da ist gleichzeitig, scheint es da aber auch zusätzlich noch eine körperliche Komponente zu geben. Ich habe es selber erlebt, bin aber auch nicht der Einzige, der das berichtet, dass tatsächlich im Laufe der Jahre, das ist jetzt auch nichts, was sofort passiert, tatsächlich so diese Schwelle, ab der dieser Reflex einsetzt, weinen zu müssen, deutlich höher geworden ist. Also wie du schon sagtest, bin ich jetzt nicht emotional verflacht, sondern ich bin genauso traurig und kann mich freuen und bin wütend und so weiter. Aber einfach dieser Reflex, dass Tränen kommen, dafür braucht es halt deutlich mehr, dass das passiert. Und dann, wenn das da ist, habe ich aber auch kein Problem damit, es zu zeigen. Deshalb kann ich zumindest von meiner Seite aus sagen, das ist jetzt für mich nicht der gesellschaftliche Aspekt, das jetzt als Mann irgendwie nicht zeigen zu dürfen. Und gleichermaßen erlebe ich oder höre ich von vielen Klientinnen, die eben die Hormonbehandlung mit Östrogenen machen, dass sie ja sich auch deutlich mehr von den emotionalen Dingen in ihrem Umfeld wirklich auch betroffen fühlen. Also das viel, viel stärker auch an sich heranlassen können plötzlich. Darüber meistens auch sehr glücklich sind, zu sagen, ja, jetzt kann ich irgendwie das wirklich alles wahrnehmen und fühlen. Also dass sich das dort in dem genauen Gegenteil zu zeigen scheint. Das finde ich super spannend. Aber auch insgesamt mit der Hormonbehandlung viele Entwicklungen wirklich über Jahre, teils Jahrzehnte erfolgen, um auch nochmal so auf diese Angst hinzuweisen, wenn jetzt die Hormonbehandlung beginnt. Also da passieren auch nicht sofort und unmittelbar irreversible Dinge. Und ich habe auch noch Zeit festzustellen, wie fühlt sich das für mich an? Also merke ich, dass ich möchte diese Veränderung eigentlich nicht. Habe ich noch nie eine Person erlebt, weil man sich ja doch vorher lange Zeit Gedanken darüber macht, was für Veränderungen da auf einen zukommen. Aber sollte es mal so sein, beispielsweise Bartwuchs, das ist was, was Jahre braucht, bis das wirklich so da ist. Stimme, da haben wir erste Veränderungen bei den meisten so nach 2 bis 3 Monaten. Deswegen meinte ich vorhin, das war jetzt eher nicht so der Klassiker bei mir. Und da sind es aber auch erste Anfänge. Das heißt, ich habe auch noch Zeit zu merken, geht es wirklich für mich, jetzt wo ich direkt im Erleben drin bin, immer noch in die richtige Richtung. Das vielleicht noch ergänzend.
Also Lenia, du hast ja gerade noch nach der Sexualität gefragt.
Ich wollte
gefragt,
noch genau fragen, deswegen ob sich in der Libido was geändert hat. Falls du das sagen magst, gern. Kannst.
Tatsächlich würde ich sagen, dass die Hormone jetzt, also ja, es hat sich in meiner Sexualität noch so einiges verändert. Ich würde aber tatsächlich sagen, dass die Hormone nur indirekt daran beteiligt sind, in dem Sinne, dass ich sozusagen mehr der sein kann, jetzt der ich bin, und das mir sozusagen mehr Möglichkeiten und Freiheiten erlaubt. Und jetzt nicht rein, wie jetzt bei dem Wein, das irgendwie jetzt eine hormonelle Wirkung irgendwie darstellt. Genau, du hattest ja auch nach Libido gefragt. Viele berichten, dass bei der Einnahme von Testosteron die Libido nochmal deutlich ansteigt. Habe ich jetzt so bei mir nicht erlebt, aber vielleicht auch deshalb, weil die vorher auch relativ hoch war. Also es ist vielleicht auch eine Frage, von welchem Level man kommt. Aber da sagen viele, dass sie sich erstmal an diese deutliche Veränderung gewöhnen müssen. Dann quasi sich wie so ein kleiner geiler Junge in der Pubertät zu fühlen und dann sozusagen erstmal damit irgendwie zu arbeiten mit dieser Veränderung. Ich hatte ja vorhin schon berichtet, dass ich, bevor ich mein Outing als trans hatte, mich als lesbisch geoutet hatte, weil ich eben nicht zuerst sozusagen die körperlichen Komponenten in Frage gestellt habe und gemerkt habe, in einer heterosexuellen Konstellation, in der weiblichen Rolle fühle ich mich irgendwie überhaupt nicht wohl. Hatte aber tatsächlich Freunde, weil das war, was das Umfeld mir ja vorgelebt hat, dass man als Frau irgendwann sozusagen einen Freund haben sollte. Gleichzeitig ging es halt tatsächlich auch bewusst von meiner Seite irgendwie über Küssen, Kuscheln und irgendwie Petting halt nicht hinaus. Also quasi wirklich Geschlechtsverkehr in dem Sinne konnte ich und wollte ich mir da in der weiblichen Rolle überhaupt nicht vorstellen. Jetzt, wie gesagt, viel retrospektiv nochmal auseinandergenommen, ist es für mich eben auch nochmal so ein Punkt zu sagen, okay, ein Indiz, auch körperlich, das eben nicht zu wollen, nicht in dieser Rolle und in dieser Funktion. Dann der Gedanke, okay, wenn ich das nicht möchte, mit einem Mann bin ich wahrscheinlich lesbisch, war dann sozusagen meine erste Schlussfolgerung gewesen. Und tatsächlich fühlte ich mich der partnerschaftlichen Umgebung quasi mit Frauen dann auch schon deutlich wohler. Aus der heutigen Perspektive gesagt, vermutlich auch deshalb, weil es mir ja dann deutlich leichter war, maskuliner zu sein als meine Partnerin und dann sozusagen in dieser Konstellation schon eher männlich. Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, dass ich nie wirklich so sehr an sexuelle Dinge mit Frauen gedacht habe. Also wenn jetzt zum Beispiel gute Freunde meinten, ja, ist dir diese und jene Frau aufgefallen und wie die gebaut ist und so weiter, da habe ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet und habe das für mich eine ganze Zeit lang so interpretiert, okay, ich bin halt einfach nicht sexistisch drauf, jemanden auf den Körper zu reduzieren und zu schauen, wie groß ist die Brust oder wie toll ist der Hintern geformt oder was auch immer. habe das quasi so für mich abgetan und ja, partnerschaftliche Sexualität funktionierte mit Frauen auch, obwohl ich auch weiterhin sozusagen selbst an mir jetzt keinen penetrativen Sex haben wollte. Gleichzeitig dann im Rahmen der Transition, also als das quasi dann schon langsam ich mich veränderte, also Bartwuchs, Stimmbruch langsam einsetzte, kam für mich aber tatsächlich auch die Fragestellung wieder, wollte ich jetzt nur nicht mit einem Mann zusammen sein, weil ich eben dann die weibliche Rolle gehabt hätte, oder ist es jetzt wirklich kein Interesse an Männern? Und das meinte ich mit, ja, die Hormonbehandlung spielte eine Rolle, aber eben durch die Veränderungen, die kamen. Hatte in dem Zeitraum für ein Jahr lang ein Praktikum gemacht in einem Verein, der sich mit sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität befasst, sodass quasi da eben auch ja auch viele schwule Männer unterwegs waren. Und dann ja, gab es dann natürlich auch die Gelegenheiten, Menschen, Männer sozusagen kennenzulernen.
Ich mag schon das Grinsen, das sieht man jetzt natürlich gerade nicht im Podcast, aber du fängst gerade an, so schön zu grinsen. Ich kann mir schon so ein bisschen vorstellen, worauf diese Story hinausläuft.
Ja. Tatsächlich muss ich aber sagen, dass ich einerseits gemerkt habe, da ist beständig irgendwie ein Interesse da. Und gleichzeitig aber zu dem damaligen Zeitpunkt operativ war noch überhaupt gar nichts passiert, sondern nur die Hormonbehandlung erfolgt oder angefangen, dass ich auch gemerkt habe, okay, da gibt es für mich trotzdem irgendwie noch Schwellen. Ich finde es quasi sehr, sehr reizvoll, sehr anziehend, mit Männern körperlich zu sein. Gleichzeitig habe ich dann aber den direkten Vergleich zu seinem cis-männlichen Körper und fühle mich persönlich dadurch eher weiblicher. Und das war für mich quasi wieder unangenehm, sodass ich das auch erstmal wieder beiseite gelegt hatte und habe jetzt vor ungefähr 13 Jahren einen anderen Transmann kennengelernt. Und bei ihm ist es halt ähnlich wie bei mir. Hormonbehandlung erfolgt, die Brust-OP, die Hysterektomie, also Entfernung Gebärmutter-Eierstöcke, aber zum Beispiel eben kein Penisaufbau. Um das vielleicht auch gleich nochmal mit zu lüften, diese Frage vom Anfang. Also ich habe kein Problem darüber zu reden, wenn es nicht das erste Thema ist, um das es gehen soll. Und fand diese Begegnung sehr spannend. Damals war es mir noch wichtig zu sagen, naja, das wäre ja dann wirklich eine im körperlichen Sinne gleichgeschlechtliche Begegnung. Ich brauche mir keine Gedanken darüber machen, wie die andere Person mich sieht oder Annahmen trifft und ähnliches.
Ja, und ihr habt so das Gleiche durchgemacht zusammen und so weiter, ne?
Genau, und ich hatte halt eben den Aufbau bislang nicht gemacht, weil es einfach medizinisch immer noch sehr, sehr schwierig ist. Das war ja, glaube ich, auch von dir, Luisa, so eine anfängliche Frage. Oh, hat sich da medizinisch so wenig bewegt? Bei den OPs für die Transfrauen hat sich einiges verbessert. Also optisch auf jeden Fall so weit, dass teilweise GynäkologInnen das nicht gleich auf dem ersten Blick erkennen würden.
Oh wow, okay, das ist natürlich krass.
Andererseits, wenn es quasi um den Penoidaufbau geht, hat sich eben nicht so viel weiterentwickelt, weil viele MedizinerInnen scheinbar da weniger Ehrgeiz haben, eine recht schwierige OP nochmal zu verbessern. Ist jetzt meine subjektive Annahme. Aber ich habe von einigen Ärztinnen auch schon gehört bekommen, ja, wir haben das mal kurzzeitig versucht, wir machen das jetzt nicht mehr, wir bieten nur noch die OPs für Transfrauen an, weil das ist leichter.
Wow, das ist heftig.
Also so wie man hat eher Freude daran, eine Sache, die man schon ganz gut kann, zu perfektionieren, ist ja eigentlich so ein Lifehack, den man immer sagt, ne? Man soll nicht versuchen, das, was man nicht gut kann, zu lernen, sondern das, was man schon sehr gut kann, soll man perfektionieren. Nur im medizinischen Bereich ist es vielleicht nicht so eine gute Idee, sondern halt auch das, was man nicht so gut kann. Aber ich finde es übrigens ultra interessant. Ich finde, darüber müsste man eigentlich auch mal irgendwann eine extra Folge machen, zum Thema Sexualität, also im Sinne von welche Sexualität, Orientierung ich habe, dass irgendwie das wie so zweigespalten sein kann. Einmal, welche Körper finde ich anziehend, und aber auch eine Sexualität im Sinne von, so will ich gesehen werden. Ne? Und ich glaube, also ich habe zum Beispiel mal gehört, dass es zum Beispiel ziemlich viele lesbische Frauen gibt, die total lange nicht checken, dass sie lesbisch sind, weil sie halt sich als Frau, also halt total sich als Frau identifizieren und quasi die Heterosexualität eher das ist, wie sie sich selbst sehen, so, aber sie gar nicht Männer anziehen finden, sondern eigentlich Frauen anziehen finden. Also so dieses, es kann ja ein Unterschied sein, wen ich anziehen finde und in was für eine Art von Dynamik ich sozusagen existieren will. Also das finde ich mir total interessant, dass du halt genau diese Erfahrung auch gemacht hast.
Ich finde es auch voll gut und interessant, dass du das Thema generell nochmal ansprichst, weil ich glaube, so bei Transdiskussionen wird ja ganz oft die Sexualität so in den Raum geschmissen. Deswegen nochmal kurz zu dem ganz am Anfang, was Linja gesagt hat. Man sagt ja eigentlich Transgender mehr jetzt als Transsexualität, weil dass man das ja irgendwie versucht, so ein bisschen auseinander zu trennen. Bin ich da richtig? Dass man irgendwie sagt, das eine ist die Geschlechtsidentität und das andere ist die sexuelle Identität und das hat halt einfach nichts miteinander zu tun oder wenig sozusagen. Oder würdest du das so unterschreiben?
Ja, also tatsächlich ist Transsexualität ein veralteter Begriff mittlerweile, steht noch so in der Krankheitsklassifikation drin, die jetzt aber auch in Überarbeitung ist und der Begriff wird auch aus dem Medizinischen damit verschwinden, steht eben genau unter der Kritik, dass das den Anschein macht, dass es um die Sexualität geht, aber es geht ja um die eigene Identität. Und entsprechend wird eher Transidentität oder auch Transgeschlechtlichkeit verwendet aktuell, weil es ja tatsächlich auch um diese körperliche Veränderung, um diese körperliche Ebene geht und ja überhaupt nichts verändern muss, wen ich quasi sexuell anziehend finde. Und auch in der neuen Klassifikation gibt es dann nur noch eben die Geschlechtsdysphorie und dann sind wir auch wieder auf der körperlichen Ebene zu sagen, ich fühle mich eben mit der aktuellen Gegebenheit körperlich nicht wohl und empfinde da Dysphorie. Und von daher bin ich auch sehr froh, wenn dieser Begriff immer mehr sozusagen in der Vergangenheit verschwindet mit der Transsexualität. Es wird ja auch mit der Transition gezeigt, dass Kategorien sexueller Orientierung ja auch wirklich Schubladen sind. Also eine Person kann ja während ihrer Transition mit der gleichen anderen Person zusammenbleiben und plötzlich verändert sich, und das finde ich auch in meinem Arbeiten als Therapeut immer wieder spannend, wenn ich da mit Paaren arbeite, wo eine Person transitioniert, die nach außen hin sexuelle Orientierung dieses Paares verändert sich ja, obwohl sie quasi über die Transition hinweg ja zusammenbleiben. Und entsprechend ist da eben auch die Kategorie sexuelle Orientierung nochmal als Schublade ein bisschen deutlicher.
Mhm. Ja, und vielleicht können wir zum Abschluss nochmal kurz darauf eingehen, genau, was sind so, abgesehen von den Hormonen, dann eben hast du schon gesagt, es gibt einmal die Entfernung der weiblichen Brust zum Beispiel als Transmann. Und genau, du hast jetzt schon die, das klingt so schön, wenn du das sagst, was, Penoid-Aufbau?
Penoid-Aufbau.
Also, genau, was gibt es quasi dann für operative Sachen, die man da machen kann zur Angleichung?
Also auf der transmännlichen Seite die Behandlung mit Testosteron als Hormonbehandlung, dann die Entfernung der weiblichen Brust, die Mastektomie, auch da nochmal mit anderen ästhetischen Aspekten als jetzt die Mastektomie bei Frauen mit Brustkrebs zum Beispiel. Also es wäre jetzt nicht vergleichbar. Dann die Hysterektomie, also die Entfernung von Gebärmutter-Eierstöcken, als auch quasi die Penisbildung, den Penoidaufbau. Man sagt halt Penoid statt Penis, weil es ja quasi die Nachbildung eines Penis ist.
Boah, das ist ja sehr gemein.
Ja. Genau.
Sagt man dann auch irgendwas anderes zu Vagina? Das habe ich jetzt gerade nicht mitbekommen. Vaginoidaufbau zum Beispiel?
Spannenderweise nicht, wo du es sagst. vielleicht ist es der männlich geschärfte Blick in der Medizin.
Ja.
Der,
ich sehe es da, wo man es reinstecken kann, das ist eine Vagina.
Vagina ist Vagina, und aber Penoid, dann muss man dann Penoid sagen. Das ist ja richtig. Oder vielleicht, weil sie es einfach noch nicht richtig können und sich so ein bisschen...
vielleicht.
Weil es dem Original noch nicht so nahe kommt, wie sie sich das wünschten oder so. Das, ja.
Und eben auf der transweiblichen Seite dann ebenfalls die Hormonbehandlung mit Östrogen und dann die Brust beispielsweise wächst durch die Hormonbehandlung auch von alleine. Aber wenn das quasi nicht für die Person ausreichendem Maße erfolgt, gäbe es dann noch die Möglichkeit, weiteren Brustaufbau und Brustvergrößerungen zu machen. Da schauen die Krankenkassen aber auch sehr genau hin, wann ist es in einem Schönheitsbereich oder wann ist die Brust wirklich faktischen Setzungen zu klein.
Was sind denn, also ich würde jetzt ja sehr gerne wissen, was die Krankenkasse sagt, was eine zu kleine
Brust
ist.
Wann ist eine Brust zu klein?
Weil ich würde gerne wissen, ob meine Brust laut Krankenkasse groß genug? Sag mal, weißt du
da
das?
Da muss ich euch leider enttäuschen, dass ich den Faktor nicht weiß, aber den könnt ihr gerne auch mal recherchieren. Also es ist auf jeden Fall ein Faktor von Brustgröße zu Körpergröße. Also es wird quasi immer so an der Körpergröße relativiert.
Dann habe ich mit meinem, ich bin ja so ein Zwerg, nicht mal 1,60, habe ich ja keine Chance. Wahrscheinlich. Dann, ja. Naja, okay.
Genau, die Formung einer Neovagina wäre dann da vielleicht der Begriff, wo man sagt man macht die Differenzierung zum bei Geburt dasein Geschlechtsorgan aus. Genau. Aber beispielsweise eben bei beiden wäre dann eine Zeugungsfähigkeit oder Gebärfähigkeit halt nicht gegeben. Also das ist vielleicht auch nochmal so ein wichtiger Punkt, weil das werde ich manchmal gefragt von Nicht-Trans-Personen, wie ist das? Kannst du dann ein Kind zeugen? Also das würde nicht funktionieren.
Hast du dir, falls es nicht jetzt viel zu privat ist, eigentlich Eizellen einfrieren lassen oder so? Weil ich kenne das von Transfrauen, dass die zum Beispiel dann, bevor sie die Hormonbehandlung anfangen und es dann sein kann, dass die Spermien nicht mehr funktionieren halt, dass die irgendwie sich Spermien quasi einfrieren lassen, falls sie dann später mit künstlicher Befruchtung Kinder kriegen wollen oder so. Geht sowas quasi auch mit Eizellen?
Gehen tut das auf jeden Fall. Das war tatsächlich so 2003 bei mir jetzt noch nicht so das Thema. Also ich wurde von MedizinerInnen darauf jetzt auch gar nicht angesprochen. Und wie gesagt, mit 18 waren Kinder jetzt noch nicht so das Thema. Von daher finde ich das wichtig, das auch im therapeutischen Kontext mit anzusprechen, sodass die Person sich darüber Gedanken machen kann. Also es wäre für mich nie vorstellbar gewesen, selbst ein Kind zu bekommen und die Schwangerschaft und Geburt mitzumachen. Das wäre absolut nicht mein Thema gewesen. Das Problem mit dem Einfrieren von Eizellen ist in Deutschland folgendes, dass Eizellen auch nur der Person wieder eingesetzt werden dürfen, die sie auch gespendet hat, weil wir uns ansonsten im Bereich Leihmutterschaft bewegen.
Das ist in Deutschland ja nicht erlaubt.
Richtig.
Also nicht mal wenn du jetzt zum Beispiel heterosexuell wärst, also mit einer Frau zusammen wärst und das eine Cis-Frau wäre, also die quasi einen Gebärtrakt hat und ihr zum Beispiel sogar verheiratet, also euch heiraten würde oder sowas, dann dürfte sie auch nicht zum Beispiel die Leihmutter werden für dich sozusagen. Also selbst wenn man zum Beispiel verheiratet ist.
Also im Moment werden da solche Differenzierungen nicht vorgesehen. Also da wird gerade dran gearbeitet. Aber im Moment würde das auch noch nicht funktionieren. Was geht, wäre beispielsweise in Deutschland die Entnahme und die Kryokonservierung zu machen. Und dann, wenn im Prinzip die Eizelle eingesetzt werden soll, damit sozusagen in Nachbarländer zu gehen, in denen das möglich wäre. Und dort dann eben auf eigene Kosten diese Einsetzung zu machen und die künstliche Befruchtung zu machen, weil in Deutschland tatsächlich nur Embryonen, aber keine Eizellen geschützt sind. Da sehen wir wieder so diese Setzung. Kann ich eben auch meine eigenen Eizellen rein theoretisch wieder mitnehmen, sie da jahrelang konserviert waren.
Und ich fand es total interessant, was du damals über den erzählt hast, was es auch für eine krasse, also auch wenn du sagst, es ist irgendwie noch gar nicht weit genug, die Möglichkeiten, fand ich es irgendwie krass, was du erzählt hast, dass man irgendwie, weiß gar nicht, wie meintest du, man nimmt irgendwo aus dem Unterarm Haut, weil die irgendwie so sensitiv ist oder sowas und dann baut man daraus irgendwie den Penis und irgendwo raus macht man dann noch eine Harnröhre und das war irgendwie so, also genau, kannst du das einmal so in, also was man da eigentlich wie zusammenpuzzeln kann, so?
Also es gibt mehrere Varianten. Ich würde jetzt auf die eine, die du da genannt hast, kurz eingehen. Also bei der Variante wird tatsächlich Haut aus dem Unterarm entnommen und gleichzeitig eben auch mit Blutgefäßen. und das dann sozusagen entsprechend angesetzt an der richtigen Stelle. Und es gibt verschiedene Varianten für die Harnröhre, dass entweder im Vorfeld schon mal quasi mit einem Röhrchen, was man längere Zeit tragen muss, zum Beispiel im Oberschenkel, da eine Harnröhre sozusagen gezüchtet wird, weil die Haut muss ja auch irgendwie da sein, oder alternativ dazu, wenn quasi die Scheide verschlossen wird, da eben Scheidenschleimhautgewebe verwendet wird sozusagen für die Bildung der Harnröhre. Problempunkt ist dann ja immer noch, dass ja die offene Stelle am Arm ja auch wieder irgendwie versorgt werden muss. Und da wird dann sozusagen wieder auch Haut vom Oberschenkel wiederum genommen, sogenannte Spalthaut. Das heißt, etwas weniger groß die Hautfläche, und die wird sozusagen wie platt gewalzt, sodass sie quasi größer wird.
Wäre also es natürlich eine Kuchenrolle.
Schön, genau. Da wäre es natürlich schön, wenn man irgendwann auch da gezüchtete Haut nehmen könnte, um dann eben eine weitere Narbe zu vermeiden. Und das wird dann sozusagen auf den Unterarm wieder aufgebracht, beziehungsweise dann in einem weiteren Schritt dann auch eine Eichelplastik gemacht, sodass wir quasi nicht einfach nur eine Weißbrust haben mit Anfang und Ende, sondern dass das auch annähernd so aussieht, wie es aussehen sollte. Und in einem weiteren operativen Schritt dann auch ein Versteifungsimplantat eingebracht wird. Also daraus folgt dann eben auch schon, das ist jetzt nicht in einer Operation erledigt. Mhm. Die anderen Schritte jetzt wie die Mastektomie oder Hysterektomie schon. Aber gerade der Penisaufbau, ja, bei den meisten eher so 3-4 Operationen umfasst.
Ja, ich muss schon sagen, ich sehe jetzt auch so ein bisschen selbstreflektiv auch, wie ich, also ich finde es schon heftig, wie krass interessiert dann Cis-Menschen doch an irgendwelchen geschlechtsangleichenden Operationen interessiert, also wie man daran interessiert dran ist. Irgendwie so eine Sensationslust schwingt da bestimmt mit, und das finde ich irgendwie auch falsch. Und das möchte ich kurz auch nochmal so ein bisschen sagen, dass ich das irgendwie, ich weiß nicht, ob wir alle so ein Frankenstein-Ding in uns haben und ob es uns deswegen so interessiert, oder letztendlich ist es ja auch irgendwo eine Belastung für Menschen, die trans sind. Oder würdest du sagen, Alex, dass, also ich meine, du bist beruflich da irgendwie drin und bist da wahrscheinlich auch abgehärtet, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es Menschen schon belastet, wenn irgendwie dauernd auch dreht sich dann alles darum, ob man jetzt eine Vagina oder einen Penis hat oder nicht, oder ja.
Ja, wie ich eingangs sagte, geht es halt um die Wertung, die von der anderen Seite damit einhergeht. Weil für viele beginnt Frau sein dort erst, wo eben die Vagina da ist. Oder das Mann sein dort erst, wo der Penis vorhanden ist. Mhm. Und es geht also in meinen Augen halt bei dieser Frage genau drum zu sagen, okay, legitimiert sich die Person jetzt durch ihr körperliches Erscheinungsbild dann entsprechend männlich oder weiblich zu sein? Und deshalb ist diese Frage auch so störend. Wenn es jetzt wirklich ein reiner, neutraler Wissensdrang wäre, vielleicht so im Frankenstein-Sinn, zu sagen, ich möchte einfach experimentieren und möchte es auch einfach wissen, wäre es vielleicht auch noch neutraler zu sagen, ich habe mich nie damit befasst, ich würde dazu gern mehr wissen. Super, bin ich immer gern bereit, da Dinge zu erzählen. Sondern es ist halt eher das Problematische, die Bewertung dahinter, oder beispielsweise Transfrauen dann eben auch erst beispielsweise bei der Arbeitsstelle in Frauenumkleideräume zu lassen oder auf die Frauentoilette zu lassen, wenn eben da eine Vagina da ist. So.
Ja, und vielleicht, du meintest ja auch dazu, was ich auch ziemlich wichtig fand, dass es jetzt dann auch nicht so ist, dass Transmenschen irgendwie sagen, ach nee, ich habe jetzt keinen Bock auf diese OP oder keine Ahnung, weil ich mein Genital so toll finde, sondern auch oft der Grund dafür einfach ist, dass die OP halt so viele Risiken oder Schwierigkeiten hat, und das jetzt quasi nicht so ist, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Transfrau bin, dass ich sage, oh, ich finde aber meinen Penis so toll und will den in der Umkleide allen zeigen, sondern die OP ist halt einfach zu risikohaft und deswegen entscheide ich mich dagegen oder so. Also das ist ja auch, ja genau, das fand ich irgendwie auch einfach nochmal wichtig, so dass man manchmal, wenn man dann Menschen irgendwie aufgrund dessen, zum Beispiel noch extra stigmatisiert, das irgendwie so, denke ich, so das Leid noch vergrößert, weil die Menschen vielleicht selbst ja auch nicht gerade happy damit sind oder so und halt nur wegen den Risiken quasi sich dagegen entscheiden.
Ich glaube, mich bringt halt dieses Nachdenken über Transgender oder generell Geschlechtsidentität so sehr an meine Grenzen von was ich begreifen kann, warum irgendwelche bestimmten Sachen mich jetzt zu einer Frau machen und warum nicht. Mhm. Und was jetzt irgendwie wichtig ist bei meinem Gegenüber, dass mein Gegenüber, wenn ich jetzt mit dem zusammen irgendwie arbeite, irgendwie im selben Büro sitze, warum das dann für mich relevant ist, was diese Person für einen Geschlechtsteil hat. Und gleichzeitig weiß ich, dass wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie mit dir in einem Büro arbeiten würde und ich das nicht wüsste, wahrscheinlich mindestens einmal am Tag ich darüber nachdenken würde, Mensch, ist da jetzt ein Penis oder nicht? Und das ist irgendwie so doof. Ich verstehe also nicht meine eigenen diskriminierenden, gemeinen irgendwie auch so Gedankengänge, die man natürlich kontrollieren kann, indem man dann nicht handelt und dann trotzdem sich halt nicht diskriminierend verhält. Aber irgendwie, also ich verstehe Menschen, also ich verstehe mich als Mensch da irgendwie nicht so richtig. Oder ja, es geht wahrscheinlich nicht nur mir so.
Ich weiß, ja, du kannst ja gleich mal darauf antworten, Alex, weil du ja aus der Perspektive kommst, aber ich denke manchmal, also das hatte ich irgendwann mal gemerkt, weil es uns vielleicht auch als Sexarbeiter so ähnlich geht, dass man halt immer so diese gleichen Fragen, die man dann auch irgendwie doof findet oder so, ne? Und manchmal glaube ich, also manchmal halte ich es für so richtig, richtig tragisch, dass wir uns halt das so verbieten, diese Sensationslust oder sowas auch, weil manchmal frage ich mich, ob das eigentlich so eigentlich unsere eingebaute Mechanismus ist, miteinander klarzukommen, dass wir halt neugierig aufeinander sind und dass das wie so evolutionär notwendig ist, damit wir auf einmal als Gesellschaft bestehen können, dass wir neugierig aufeinander sind irgendwie. Und ich merke das ja auch an mir so, ne, dass ich mir dann so, genauso wie Luisa gerade meinte, so gewisse Neugierden verbiete, weil sie halt für Menschen verletzend sind, vor allem, weil sie halt so oft aus so einer Perspektive gestellt werden, wie du gerade meintest, so als bist du überhaupt ein richtiger Mann oder so. Und gleichzeitig genau merke ich das zum Beispiel, dass ich immer versuche, so viel mehr, also mittlerweile viel mehr Geduld zu haben mit Fragen, die ich bekomme über Sexarbeit, obwohl ich die Fragen kacke finde, aber weil ich irgendwie merke, das ist genau das, was uns wieder zusammenbringt. Und wenn du dir diese Fragen nicht mehr erlaubst, dann ist es halt kein Wunder, dass du einfach Angst vor mir hast, so vor der Hure oder so, ne? Und ja, also irgendwie habe ich da mittlerweile so eine andere Sicht drauf und denke so, genau diese Sachen, die wir an uns dann so verurteilen, diese Fragen, die wir uns stellen, dass das vielleicht genau die Sachen sind, die eigentlich Gesellschaft wieder möglich machen könnten oder Verbindungen oder sowas, dass wir halt neugierig aufeinander sind irgendwie und sehe das sogar eher so als Tugend so. Aber genau, gleichzeitig ist es natürlich dann vollkommen gerechtfertigt, kannst du ja was zu sagen, ne, dass es für dich dann vielleicht total ätzend und verletzend und beleidigend ist, wenn du weißt, Luisa und Lenia sitzen hier und fragen sich, was für ein Genital du hast. Ne? Also ja, weiß ich gar nicht, ob du dazu noch was sagen kannst, ob dir das halt auch total, also ich kann mir vorstellen, dass es dir total unangenehm wäre, zu wissen, irgendwie wir fragen uns gerade, was in deiner Hose vor sich geht oder so. Also hast du ja auch schon gesagt.
Ja, ich kann tatsächlich an der Stelle wirklich nur nochmal wiederholen, dass diese Offenheit, also diese fast kindliche Neugier, von der du quasi ja sprichst, die ja wünschenswert wäre, die würde ich auch absolut begrüßen. Und ich bin auch der Meinung, dass durchaus spürbar ist, ob das quasi eher so eine kindliche Neugier und Interessenslust einfach ist, oder ob es mit dieser Frage dahin zielt, Menschen entgegen dem, was sie selbst sagen, wer sie sind, einfach irgendwie einzuordnen und denen das sozusagen überzustülpen, weil ich quasi als fragende Person mich in der Position sehe, es dann noch besser zu wissen als mein Gegenüber und selber dann diese Deutungshoheit zu haben. Das ist quasi vielmehr das Problem. Und da das eben schlechter schon zu wissen ist, wenn ich Personen überhaupt nicht kenne. Also jetzt beispielsweise im Supermarkt, gut, mir würde man das jetzt nicht ansehen, aber Personen, deren Passing, das wäre jetzt der Fachbegriff dafür, in der entsprechenden Rolle jetzt nicht so gut ist, die dann quasi vielleicht tagtäglich irgendwie im öffentlichen Raum angesprochen werden, wissen eben nicht, okay, wird das jetzt die nächste Diskriminierungserfahrung oder ist da jetzt sozusagen jemand einfach wirklich neugierig? Und von daher das Beispiel, Luisa, was du hattest mit dem Zusammenarbeiten. Ich denke, nicht nur ich, sondern auch andere Transpersonen in so einer Konstellation, man arbeitet zusammen, man kennt sich schon ein bisschen besser. Ich glaube, da wäre auch bei den meisten anderen die Offenheit da, dann quasi so Interessensfragen auch wirklich gern zu beantworten und da sozusagen diesen gesellschaftlichen Kit und Klebstoff auch wieder herzustellen.
Also du meinst, wenn man so einleitet, so ey, ich bin irgendwie super neugierig und irgendwie schäme ich auch mich ein bisschen, dass ich dich jetzt so frage, aber ich kann einfach irgendwie, ich denke daran irgendwie öfter und will irgendwie wissen, wie das so war für dich oder sagt man das dann eher so auf so eine menschliche, ich bin neugierig Art. Also ich meine natürlich, du kannst ja nicht für alle sprechen. Es werden bestimmt viele Leute sagen, die sagen, ey, wenn du mich fragst, dann hau ich dir einen rein. So, aber
also mir persönlich.
Oder die das verletzt. So, die werden mir wahrscheinlich gerne rein und so. Die würden einfach verletzt sein davon.
Also an der Stelle kann ich ja auch nur von mir persönlich sprechen. Und ich hatte tatsächlich das Glück, da recht wenig Diskriminierungserfahrungen gemacht zu haben. Was aber potenziell eher daran liegt, an einem schon relativ schnell sehr guten Passing, also dass ich eben nicht die Situation hatte, im Alltag ungewollt darauf angesprochen worden zu sein.
Vielleicht sagen wir ganz kurz Passing, genau, ist ja gerade dieser englische Begriff. Ich glaube, Deutsch könnte man es übersetzen als durchgehen oder so.
Ja.
Wahrscheinlich, ne? Genau, nur für die jetzt das nicht, ja.
Ja. Und entsprechend habe ich jetzt vielleicht dann auch nicht diese sehr starke Sensibilisierung in Bezug auf übergriffige Fragen im öffentlichen Alltag und kann dadurch vielleicht auch entspannter zum Beispiel auf so eine Arbeitssituation dann auch eingehen. Ja, also ich glaube, es ist halt einfach so wie bei allen anderen Themen auch, mein Gegenüber wahrnehmen und mal empathisch irgendwie reinspüren, ist das jetzt gerade der richtige Zeitpunkt? Sicherlich ist auch die Situation relevant. Und wie kann ich irgendwie auf die Person zugehen? Ich glaube, das lässt sich gar nicht einheitlich beantworten. Aber wenn irgendwie durchscheint, mir geht's jetzt gerade überhaupt gar nicht darum, dich zu bewerten oder zu beurteilen, sondern mir ist wirklich daran gelegen, etwas mehr zu erfahren und über meinen eigenen Tellerrand hinauszuschauen, den ich bislang kenne, werden die meisten trotzdem offen sein, weil so potenziell Menschen, die diskriminieren wollen, wahrscheinlich ihre Frage auch nie einleiten werden.
Okay, ich glaube, wir waren dann vorhin so ein bisschen bei deinem Werdegang, haben wir so dann den letzten Schluss, das Happy End oder so, weiß ich gar nicht, ob man das so sagen kann, nicht mehr gehört. Magst du das einmal noch vervollständigen?
Ja, sehr gern. Ich hatte ja erwähnt, dass ich vor jetzt 13 Jahren meinen aktuellen Mann kennengelernt habe, wir jetzt auch seit 2 Jahren verheiratet sind. Und damals war es mir tatsächlich noch wichtig, dass er quasi so die gleichen körperlichen Merkmale hat, wie ich. Ich hatte vorhin gemeint, quasi, dass es eine im wahrsten Sinne des Wortes gleichgeschlechtliche Partnerschaft ist. Mittlerweile muss ich tatsächlich sagen, wäre mir dieser Aspekt völlig egal. Also er könnte jetzt auch cis-männlich sein und es würde für mich keinen Unterschied mehr machen. Also rein auf der körperlichen Ebene. Ich glaube, mit dem gegenseitigen Verstehen, das war schon gerade am Anfang immens wichtig und ich durfte da auch sehr, sehr viel von ihm lernen, weil er tatsächlich anders als ich durchgängig immer nur Partnerschaften mit Männern, mit Cis-Männern hatte und ich dadurch sehr viel von ihm bezüglich seines Umgangs mit seinem Körper lernen durfte. Also das beispielsweise eben das Nicht-Vorhandensein oder nicht im klassischen Sinne Vorhandensein eines Penis jetzt nicht unbedingt für Weiblichkeit stehen muss. Also auch wenn im Prinzip, das war ja die Frage, wie sieht es jetzt eben körperlich bei dir aus, welche Operationen sind erfolgt? Das spielt eben auch damit hinein, dass ich überhaupt nicht weiß, selbst wenn ich eine Antwort auf diese Frage bekommen habe, wie dann diese Person mit ihrem Körper, vielleicht eben auch teilweise nicht operierten Körper, umgeht oder wie sie sich selbst deshalb sieht. Also Es war für mich ein absoluter Lernprozess, aber gleichzeitig finde ich es jetzt sehr, sehr angenehm, mir nicht ständig darüber Gedanken zu machen, wie andere jetzt das interpretieren und sehen könnten. Und ich trotzdem oder wir beide sehr klar darin sind, zu sagen, dass wir definitiv eine schwule Partnerschaft und nicht aufgrund des Fehlens von Penissen eine lesbische Partnerschaft hätten. Also auf diese Idee würden wir überhaupt gar nicht kommen. So, mhm. Und sondern die Selbstdefinition, ja, da leben zwei Männer zusammen, ist absolut klar und unhinterfragt für uns. Mhm. Das war mir nochmal wichtig, einerseits ne, zu erwähnen, auch in Bezug auf die Nachfrage nach einem körperlichen Status, dass ich, selbst wenn ich da eine Antwort habe, nicht wirklich eine Antwort habe. Mhm. Und auch was jetzt die sexuelle Orientierung betrifft, das war mir auch nochmal ein wichtiger Punkt, zu sagen, ich habe ja vorhin gemeint, also Frauen habe ich nie hinterhergeschaut oder mir da irgendwie im Alltag sexuelle Gedanken gemacht, auch wenn die Sexualität in den konkreten Partnerschaften funktioniert hat. Mittlerweile, und da muss ich manchmal sehr über mich schmunzeln, jetzt, wo ich mir sozusagen eingestehen kann, dass mich Männer tatsächlich sexuell auch mehr interessieren, ich früher tatsächlich nur einfach, weil ich diesen penetrativen Sex in der passiven Rolle oder in der annehmenden Rolle absolut nicht haben wollte, dann tatsächlich Männer, die ja potenziell immer wieder so diesen Wunsch geäußert haben, sozusagen als Sexualpartner aus meinen Gedanken gestrichen habe, zu sagen, wenn die das wollen, was ich nicht möchte, gut, dann brauche ich darüber ja nicht nachdenken, mit einem Mann zusammen sein zu wollen. Mhm. Und dass mit diesen ganzen Veränderungen jetzt dann tatsächlich so dieses scheinbar eigentliche, wahre Interesse, was ich mehr deutlich, deutlich mehr auf Männer fokussiert, eben sich herausarbeiten konnte durch diese Partnerschaft. Also sagen, ich bin jetzt mit mir entspannter geworden. Also mittlerweile wäre auch quasi der annehmende penetrative Sex für mich in Ordnung und okay. Also das war eben auch ein Teil dieses Lernprozesses, an jemand anderem mit den gleichen oder ähnlichen körperlichen Merkmalen lernen zu dürfen. Nur weil ich jetzt gerade in der nehmenden Position bin, heißt das jetzt nicht, dass ich irgendwie deshalb weniger männlich bin. Diese Fragestellung gibt es ja auch generell klassisch auch bei schwulem Sex immer.
Ja, oder auch, also ich meine auch bei hetero-Cis-Männern, ist es ja genauso irgendwie leider so ein Ding von irgendwie, wenn ich jetzt auf anale Praktiken stehe, dann bin ich nicht mehr männlich oder sowas, ne?
Ja, und das potenziert sich ja sozusagen hier nochmal, wo man ja überhaupt so um diese Männlichkeit zu kämpfen und ringen musste. Deswegen war das tatsächlich ein Lernprozess, aber mit diesem Lernprozess durchaus für mich eine persönliche Entspanntheit über mich selbst einhergegangen ist, über die ich sehr froh bin und seitdem auch feststellen muss, auch wenn daraus nichts folgt, weil wir eine monogame Beziehung haben, aber ich doch öfter mal Männern hinterher schaue oder mir auch wirklich auffällt, dass ich sie visuell attraktiv finde, was halt, wie ich vorhin meinte, bei Frauen nie ein Thema für mich war. Und da muss ich manchmal über mich selber schmunzeln, dass es dann doch vielleicht nicht so die damals vorgeschobene, ich bin halt nicht so sexistisch, Schiene war, sondern dass es vielleicht auch wirklich irgendwie eine Aussage über meine eigentliche sexuelle Orientierung war.
Das und eigentlich bin ich doch sexistisch, vielleicht. Nein, Quatsch. Eigentlich würde mich jetzt, also natürlich schon noch voll interessieren zum Thema Sexualität. So, ich stelle mir das vor, wenn ich halt als Mann und dann eine Vagina-Vulva habe, dass ich dann auch gar nicht so viele Vorbilder habe, was ist jetzt eigentlich Sex? Und man ist ja dann irgendwie komplett für sich selbst irgendwie rausfinden muss im Kontakt, oder? Also so... Ich weiß auch gar nicht, ob das für dich dann so voll die Schwierigkeit war, quasi zu sagen, was macht man jetzt eigentlich im Bett? Wir liegen jetzt hier beide nebeneinander und sind irgendwie verknallt ineinander. Was machen wir jetzt eigentlich? Oder ob das dann für dich leicht war, dich dann einfach an dem zu leiten, was euch oder die halt Genuss bereitet hat oder sowas? Oder weiß ich gar nicht, ob du jetzt so, wenn jetzt zum Beispiel ein junger Transmann zuhört, der irgendwie gar nicht so richtig weiß, was man da machen kann, ob du da irgendwie wie so einen Sextipp geben kannst, so wie, das ist so eine Sache, die irgendwie ganz angenehm ist und gut funktioniert und man sich trotzdem nicht dieses Problem hat, sich irgendwie weniger männlich zu fühlen oder sowas? Oder wie hat sich dann quasi eine Sexualität entwickelt, irgendwie, frage ich mich, ohne so ein Vorbild von Pornos und sowas vielleicht auch?
Also mittlerweile gibt es da ja einige Pornografie auch in dem Bereich, aber das hat sich tatsächlich vielleicht erst so schätzungsweise in den letzten 10 Jahren entwickelt. Mhm. Also vorab gab es sozusagen diese Vorbilder auch nicht. Mhm. Also tatsächlich hat mir persönlich, da kann ich jetzt nur für mich sprechen, sehr geholfen, dass im Rahmen der Hormonbehandlung ich sage jetzt mal ehemalige Klitoris, weil ich würde es heute nicht mehr so bezeichnen, auch deutlich größer werden kann durch die Behandlung mit dem Testosteron und dadurch tatsächlich ja quasi, wenn auch kleiner als der Standard-Cis-Penis, ja trotzdem irgendwie ein Penis da ist. Und also manche, die jetzt Glück haben, um einfach mal eine Vorstellung zu generieren, es kann ja auch erregieren, im erregierten Zustand, dass schon quasi ab Körper bis von zur Spitze so 5-6 Zentimeter sein können.
Echt?
Also einfach
krass,
so ein visuelles Bild einfach mal zu generieren, ohne dass ich jetzt sagen möchte, dass es auf Größe ankäme. Aber dadurch war es mir tatsächlich möglich, da so das Geschlechtsteil jetzt eben auch nicht mehr als klassisch weiblich wahrzunehmen. Mhm. Zwar auch nicht zu sagen, es ist jetzt quasi ein Standardpenis, aber gleichzeitig auch nicht mehr klassisch weiblich, sondern irgendwie einfach etwas Eigenes. Mhm. Und das reicht auch für einige andere dann auch aus, zu sagen, okay, klein, aber meins, ja, um eben auch wieder diese Frage mit Komplikationen, Nebenwirkungen von OPs für sich selbst nochmal zu gewichten. Und es gibt auch eine Zwischenvariante operationsseitig, genannt Klitorispenoid oder auch Clitpen, wo sozusagen das, was durch die Hormonbehandlung gewachsen ist, entsprechend verwendet wird, leicht umgebaut wird, auch Harnröhre verlängert wird, dass man im Stehen halt pinkeln kann und so. Genau, aber grundsätzlich dann eben der eigene Penis so bleibt, wie er ist. Das habe ich jetzt zwar nicht gemacht, aber es wäre eine Möglichkeit und würde jetzt die Größe wenig verändern, sodass eben, ja, da trotzdem ein kleiner eigener Penis da ist, entsprechend bei Sexualität halt orale Praktiken sich doch ähnlich anfühlen. Für einen selbst, wie jetzt quasi bei dem größeren Penis oder generell manuelle Stimulation und so weiter, ich da vom Gefühl viel, viel näher an sozusagen einem Cis-Penis dran bin, als mit einem Operationsergebnis, wo ich dann, wie vorhin gesagt, ja maximal die Empfindsamkeit habe, wenn alles gut gegangen ist am Schaft, wie beispielsweise am Unterarm, von der Stelle, wo die Haut entnommen wurde, und sexuelle Stimulation dann immer noch quasi über die Klitoris erfolgt, die entweder am Schaftansatz sozusagen irgendwo unten leicht rausschaut oder sozusagen im Inneren des Schaftes ist und das Versteifungsimplantat so draufgesetzt ist, dass durch diese Stimulation dann indirekt eben die Erregung erfolgt. Und ja, da sind wir ja in ganz anderen Bereichen. Also zu sagen, die Erregung wäre quasi nicht vorne an der Spitze, an der Eichel, sondern die ist irgendwo am Ansatz, finden viele auch an diesen OP-Ergebnissen sehr irritierend. Mhm. Und da sind wir rein von der Sensitivität her bei der vergrößerten Klitoris in Anführungszeichen schon viel, viel näher dran, an dem, wie sich ein Gefühl anfühlt oder eben auch der Punkt, dass es ja spontan auch erregieren kann, was ich sozusagen mit dem OP-Ergebnis dann erst quasi herstellen muss, zum Beispiel über eine hydraulische Pumpe, die quasi in den Hoden ist, und wenn ich da drücke, ich dann sozusagen den Penis steif bekomme. Ja, das ist halt was anderes als diese spontane Reaktion des Körpers, die ich jetzt aber haben kann. Und das hat mir persönlich eben sehr geholfen, erstmal wegzukommen, zu sagen, es ist jetzt ein weibliches Genital Und dann in einer aktiven, penetrierenden Rolle, es gibt ja auch alle möglichen Spielzeuge, war das auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Und damit hatte ja mein Partner quasi nie ein Problem gehabt. Es ist aber tatsächlich immer eine individuelle Aushandlung, was irgendwie beide schön finden und wollen und auch eine gemeinsame Entdeckungsreise. Und er hat auch noch Dinge quasi neu für sich entdecken können, wie jetzt zum Beispiel anale Praktiken, die er vorher nicht gemacht hatte. Ja, also das ist ja insgesamt immer ein Aushandlungs- und Entdeckungsprozess von den beiden Personen, die sich da begegnen. Und mit dieser Entspanntheit, die ich dann bei ihm sehen konnte, war es mir dann irgendwann auch möglich zu sagen, okay, wir schauen mal, was möglich ist. Und dann eben, ja, ich glaube, er hatte, also in Anführungszeichen vaginal, aber einfach nur damit klar ist von der Benennung, wie es meine, hatte er, glaube ich, irgendwie mit einem Finger irgendwie angefangen und so Stück für Stück und halt wirklich so dieses Herantasten im wahrsten Sinne des Wortes, ja, bis quasi das jetzt quasi mir ich eher sage, ach nö, darf ich ja nochmal, je nach Tageslaune auch mal ein bisschen mehr sein, was ich vor ein paar Jahren nie gedacht hätte, dass ich das mal sage. Und auch das nehmen wir als einen sehr positiven Aspekt hin, nicht nur die negativen Dinge zu sehen, zu sagen, es ist jetzt quasi kein großer Penis aus Fleisch und Blut da, sondern eben auch zu sagen, wir können die Größenverhältnisse variieren. Also man hat jeweils gegenseitig aneinander die Auswahl, je nachdem, wie vielleicht auch die eigene Tagesform ist, auch mal zu sagen, ach nee, ein bisschen weniger. Sonst müsste man halt bei dem Partner nehmen, wie er sozusagen ausgestattet ist. Und auch der Aspekt von Müdigkeit und anderen Dingen. Also es fällt entsprechend dann auch quasi Themen weg, was wir sehr positiv erleben.
Ja, vielleicht ist das dann so immerhin ein Vorteil, dass man vielleicht sogar mehr gezwungen ist, quasi an sich selbst zu entdecken, weil es halt nicht schon ein vorgefertigtes Skript gibt, so läuft Sex, was ja irgendwie voll oft gar nicht das ist, was dann eigentlich vielen Menschen entspricht, wie sie gerne Sexualität hätten. Also ich höre das jetzt vor allem von Frauen halt irgendwie oft. Sondern dass man halt quasi komplett ohne jede Idee oder sowas aufwachsen kann und quasi an sich selbst entdecken kann, was mag ich denn eigentlich oder so. Das ist eigentlich ganz, ja, vielleicht kann man das so immerhin als Vorteil davon irgendwie sehen oder so. Naja, ja, wow, vielen, vielen, vielen Dank, dass du uns so alle unsere neugierigen Fragen irgendwie so beantwortet hast. Ich finde es echt irgendwie, ja, ich finde es einfach richtig schön und richtig berührend, weil das irgendwie, ja. Genau, also auch so jetzt so, dass du über deine Sexualität dann einfach so redest oder so, ja, genau, bin ich mega dankbar und wahrscheinlich auch alle, die das jetzt so hören dürfen und da so einen Einblick bekommen.
Alex, vielen Dank, dass du da warst. Ich habe wirklich das Gespräch, das war wirklich total gut für mich und total schön, also Dankeschön dafür.
Genau, ja, also vielen, vielen Dank für die Zeit und ja, vielleicht irgendwie bis bald mal oder so.
Sehr, sehr gern von meiner Seite aus.
Tschüssi.
Tschüss.
Tschüss.
Geliebte auf Zeit.